Egal, was der Wettermann sagt, ich bin mit euch und es wird ein guter Tag, Baby. Ja, der Wettermann sagt, oben ist eine schwarze Wolke, aber es wird Bombe heute mit Marcel Polte am Start.
Danke
gegenüber. An meiner Rechtsseite Onkel B. Wo geht der Azukipa? Yes, Baby.
Ja. Willkommen, Marcel.
Danke euch für die
Willkommen.
Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Sehr gerne. Du müsstest nur das Ding entweder in die Hand nehmen oder näher rankommen, ja, Marcel? Wir haben leider eine schreckliche Nachricht für die Zuschauer, weil ich hatte das ja schon in meinem bekannten Stream so ein bisschen angekündigt, dass Marcel Polte und Alexander Stier zusammenkommen würden. Und das ist leider ins Wasser gefallen, weil Alex kurzfristig dann irgendwie nicht konnte. Und wir versuchen das auf jeden Fall nachzuholen, dass wir auch mit Alexander nochmal sprechen. Aber ihr beide habt mehrere Talks miteinander gehabt. Wer das mal nochmal nachprüfen will, der kann natürlich dann auf YouTube dann nochmal schauen. Und jeder einzelne von euch hat eigentlich so viel zu erzählen, dass man da trotzdem heute mit Sicherheit mit ganz, ganz vielen, aber dann auch teilweise wahrscheinlich ein bisschen, wie soll man sagen, jetzt kommt ein Störgeräusch, dass man dann vielleicht auch mit ein paar Informationen rechnen kann, die einen so ein bisschen aufwühlen. Ne? Davon kann man wahrscheinlich ausgehen.
Davon, denke ich, kann man in der Tat ausgehen. Ja. Selbst wenn wir uns jetzt auf die Infos beschränken, wo ich sagen kann, das sind absolut seriöse Quellen.
Ja.
Fast schon kann man es als Mainstream bezeichnen, selbst wenn wir uns darauf beschränken, wird so viel heute an Grausamkeiten hochkommen, aber auch an Dingen, die man so nicht für möglich halten würde. Da können wir mehrere Stunden füllen.
Schließe ich mich an. Ich bin ja mit mit den Tube, den mir Belasch auch geschickt hat, ins Bett gegangen sozusagen, habe es zum Einschlafen gehört. Heute ganz harte Kost, aber sehr wichtig, dass man drüber spricht.
Ja, man kann relativ weich einsteigen, würde ich mal sagen, und zwar bei Boogies Bauch. Nein, Spaß.
Ja.
Ach, musst du mal ein bisschen.
Die Ladies lieben ihn.
Ja, mal abgesehen davon, das war natürlich eine sehr sneakige kleine Überleitung zu dem, dass du eigentlich sehr sportlich bist, ja, und du hast auch eine Vergangenheit, hast du erzählt, mit Kampfsport, du machst auch Kampftraining und kommst eigentlich aus dem Rechtswesen, ne? Ist das richtig?
Genau, ja, ich habe Jura studiert. Hatte allerdings als Anwalt in 15 Jahren, wo ich da in Großkanzleien zugange war, mit dem Thema, über das wir heute sprechen, nämlich rituelle Gewalt, nicht zu tun. Da bin ich später draufgekommen, wusste selber erstmal nicht, um was geht's da überhaupt, ist da was dran, und war dann sehr überrascht, dass da doch so viel dahinter steckt. Und zwar, wie gesagt, abgesichert durch sehr seriöse Quellen. Und da meine ich, war ich auch der Erste so im deutschsprachigen Raum, dass das erkannt hat, dass man einfach nur in die Therapeutenliteratur mal schauen muss. Also sich anschauen muss, was haben denn in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten deutsche Therapeuten zum Thema rituelle Gewalt geschrieben. Weil da findet man im Detail das, was dort in diesen Strukturen, über die wir heute sprechen, vorgeht. Und ich habe halt dann noch verglichen mal, was schreiben deutsche Therapeuten mit dem, was ist in den USA dazu veröffentlicht worden, was gibt's da an Datenerhebungen. Und die Masse der Beweise, dass da was dran ist, die ist überwältigend. Insofern ist es völlig irrwitzig, da von der Verschwörungstheorie zu sprechen. Es ist eine Verschwörung. Abgesehen davon, ich zitiere da gern den südafrikanischen Zulu-Schamanen Credo Mutwan, der hat mal gesagt, don't call a conspiracy a theory. Theories don't kill people. Also nenne nicht eine Verschwörung eine Theorie. Theorien töten keine Menschen. Und über das, was wir heute sprechen, da steht außer Frage, dass da viele Menschen sterben. Also nur ein Beispiel mal, Eva, jetzt hier tiefer einsteigen.
Darf ich ganz kurz nochmal zu dem Thema, bevor das jetzt in eine andere Richtung eventuell geht. Es ist auch, glaube ich, wichtig zu betrachten, dass man heutzutage, man hat so einen Clash, den man da so sieht. Ja, auf der einen Seite gibt es viele Leute, die alles mit dem Begriff der Verschwörungstheorie abtun wollen.
Ja.
So, die glauben an nichts.
Ja, und dann gibt's nochmal andere Leute, die denken, dass alles irgendwo eine Verschwörung wäre. Also die vermuten wirklich hinter jedem Stein irgendeine Art von Komplott. So. Und diese beiden Welten, die prallen dann öfters mal aufeinander und ich gehe von mir selbst aus, ich weiß nicht, kann jeder für sich selber beurteilen, dass ich immer versuche, dort in der Mitte zu bleiben. Also ich lasse mir jetzt nicht jeden Scheiß andrehen und hinter jedem Stein vermute ich eben keinen Komplott, aber auf der anderen Seite sind die Sachen, die überprüfbar sind und die auch logisch nachvollziehbar sind, die sind definitiv es wert, nicht nur beäugt zu werden, sondern es ist sogar mehr, sogar die Verpflichtung der Bevölkerung heutzutage bei dem Gedanken, wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschenleben, Schicksale und so weiter mit solchen Sachen zusammenhängen, sollte da auch nur 1% irgendwas dran sein an etwas, was so viele Schicksale quasi beinhaltet und so viele Menschen beeinflusst, ja, bis zu Tod und Verderben und Krieg und Millionenzahlen an Leichen, die sich häufen, dann wäre es doch die Verantwortung, dort mal wenigstens mal einmal reinzugucken, bevor man das als irgendeine Art von Spinnerei abtut.
Ja, das absolut.
Das ist, denke ich mal, wichtig, dass die Leute das mal begreifen, ja. Weil beide Seiten dieser Geschichte sind dann trotzdem eine Medaille. Da gibt es manche Leute, die glauben nichts, und dann gibt es Leute, die glauben irgendwie an alles. So.
Ja.
Und das erinnert mich auch an die aktuelle Situation, wie die Politik zum Beispiel funktioniert mit rechts und links. Irgendwo seid ihr beide irgendwie zwei Seiten derselben Medaille. Weil wenn man dieses Hufeisenprinzip, was ja immer so belächelt wird, wenn man sich das mal anguckt, da ist aber teilweise sehr viel Wahrheit dahinter, weil die Verhaltensmuster sind sehr gleich. Mhm. Das sieht so aus, als wenn man irgendwie zwei gegensätzliche Religionen hat, die sich gegenseitig die ganze Zeit bekriegen, aber im Kern ziemlich Ähnliches praktizieren.
Ja.
Das ist ja fast schon eine religiöse Gesinnung.
Absolut, ja. Ja. Strange. Ja. Also muss man sehr aufpassen. Ich meine auch, es ist immer wichtig, erstmal mit seinem gesunden Menschenverstand die Dinge zu hinterfragen und dann aber natürlich immer zu schauen, was ist durch gute Quellen belegbar. Und ich habe es oder beobachte es immer wieder, dass gerade so in der alternativen Szene Menschen zum Teil sehr zur Leichtgläubigkeit neigen und dann alles annehmen. Manchmal kriege ich von Menschen, die ich kenne, dann was zugeschickt. Da braucht es 5 Sekunden, da sieht man, da ist nichts hinter. Ja. Und das geht nicht. Zumal man berücksichtigen muss, dass halt auch gezielt Desinformation platziert wird, gerade in der alternativen Szene. Ja. Manche erklären auch, die Insider sind, wie das funktioniert, dass natürlich da auch Wahrheit von solchen Desinformationsagenten geliefert wird, aber das ist dann ein bestimmter Prozentsatz. Und dann werden Dinge rausgehauen, wo dann die Follower denken, oh, das muss ja dann auch stimmen, wenn der Rest stimmt. Und damit wird alles zunichte gemacht, was vorher gesagt wurde. Und es wird an Dinge geglaubt, die einfach nur irrwitzig sind. Und von den wahren Verschwörungen der wahren Verschwörung, über die wir heute sprechen, auch einfach dann nur ablenken am Ende.
Das schönes Thema. Das erinnert mich zum Beispiel speziell an einen Film, den ich damals im Jahr 2007, glaube ich, mal gesehen hatte. Es gab mal eine Zeit, da gab es eine sehr krasse Wahrheitsbewegung, in Anführungsstrichen, in Bezug auf den 11. September. Das war so 2006, 2007, damals gab es noch diese Google-Rankings. Da gab es noch Google-Video, Platz 1, 2. Und es wurde über Wochen und Monate eigentlich dominiert von irgendwelchen 911-Dokumentationen. Das gibt's ja heutzutage alles nicht mehr. Heutzutage gibt's nur noch so Trends in den YouTube-Charts und so ein Scheiß. Und zu der Zeit kam ein spezieller Film raus, der den Mainstream extrem erreicht hat, und der hieß Zeitgeist.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ich glaube nicht.
Zeitgeist war ein absolutes Phänomen, der hat, glaube ich, wochenlang die Platz 1 für sich beansprucht bei Google Video. Und der war in mehrere Kapitel unterteilt, und angefangen hat das ganze Ding auch mit versteckter Kriegsführung und dann auch mit dem 11. September und so weiter. Da würde ich heutzutage noch bei vielen Punkten mitgehen. Aber was danach dann gekommen ist, was einen dominanten Anteil dieses Filmes ausgemacht hat, war eigentlich das, was Websites vorher, die sehr prominent waren, wie JesusNeverExisted.com und so weiter propagiert haben. Und zwar, dass eigentlich diese Jesus-Figur ein absoluter Hoax war. Und das hat man dann auch so ein bisschen ins Lächerliche getrieben, so dass ich sogar auf der Straße mit Kumpels und so, die jetzt nicht so super tief in dem Thema waren, aber alle Zeitgeist irgendwie gesehen haben, weil er so prominent war, die kamen dann und haben gesagt, wir wussten es doch, das Christentum ist einfach nur für den Arsch und so. Und das hat dann diese Sachen dann in Leute hervorgerufen, wo du dann gedacht hast, ah, okay, alles klar, schön, diese Analysen mit Mithra und Dionysos und so weiter, das soll alles einem geschenkt sein. Aber was viele Leute nicht wussten, jahrelang gab es eine Seite danach, die hieß Zeitgeist-Challenge. Und die hat einfach 50 oder 60.000 Dollar in die Mitte gepackt. Wer dies, diese Sachen, die dort in diesem Film über die Jesus-Figur wirklich nachweislich, wissenschaftlich nachweisen könnten, könnten sich dieses Geld abholen und niemand hat das, soweit ich weiß, getan.
Mhm. Ja. Ja.
Das war ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür.
Genau, in so eine Richtung geht
das. Wir hatten ja auch gerade vorhin das Thema, dass viele Leute, die ich auch kenne, sich dann auch ins Internet begeben und da alles annehmen, was man auch hinterfragen muss, dass man genauso hinterfragen muss. Und zu dem Thema eben fiel mir nochmal ein, da ist so eine Mentalität, denkst du das, bist du das? Das fällt mir ganz oft ein, dass die Leuten erst schon gar ganz so überhaupt verboten wird, sich mit der Materie zu beschäftigen, weil sie sind ja dann das, wenn sie das denken.
Ja, ja, genau. Eine Betroffene, über die ich jetzt auch ein Buch geschrieben habe, Katie Groves, die beschreibt das auch, wie sie selber, sie ist in so einem Kult aufgewachsen, ist in das, da sprechen wir sicher noch drüber, MK-Ultra-Programm gekommen und wurde eingesetzt, auf bekannten amerikanischen Truther-Seiten eben halt auch Desinformationen zu verbreiten. Macht ja auch Sinn, dass die Täter die Bereiche kontrollieren, wo Aufdeckung zu erwarten ist.
Ja, das ist, mich erinnert das auch so ein bisschen, also vom Prinzip her, also wir kommen gleich natürlich dann speziell zu dieser rituellen Gewaltfrage und MK Ultra und so weiter, das sind natürlich alles haarsträubende, aber auch interessante Themen. Aber so prinzipiell einfach so, um den Rahmen des Mindstates so ein bisschen zu setzen. Das, was er gesagt hat, ist natürlich ein großes Problem gewesen, vor allem innerhalb der letzten 3 Jahre. Weil, wenn du zum Beispiel bei der Anti-Corona-Demo warst, ja, da warst du ja der Nazi auf einmal. Es gibt ja so prominente kleine Clips irgendwie von türkischen Frauen zum Beispiel, die auf einer Demo stehen und mit gebrochenem Deutsch dann sagen, Meinungsfreiheit, wenn ich jetzt ein bisschen lauter meine Meinung äußere, dann bin ich ein Nazi geworden. So, ja. Also da merkt man schon, wie paradox das Ganze geworden ist, weil dieses ganze Neonazi-Thema und so weiter, das war ja so eine Sache, wir gegen die. Das waren ja wir Ausländer, vor allem die türkischen Gastarbeiter in den 70er, 80ern bis in die 90er und so weiter. Wir haben uns ja ohne Ende Straßenschlachten mit denen geliefert und dann gehst du irgendwo auf eine Demo und dann sollst du einer von denen sein. So völlig hängen geblieben. Ja. Und auf der anderen Seite hat man aber das gleiche Prinzip dann, weil Doppelmoral natürlich vorherrscht, dann zum Beispiel nicht auf den CSD übertragen. Weil wenn man nach der Logik gehen würde, dann wärt ihr ja alle Pädophile. Ja. Weil auf dem CSD, da gibt es ja ganz viele Pädophile. Mhm. Da hat man ja jetzt nachweislich gesehen, die Papi-Masken, kleine blonde Kinder, die vor erwachsenen Männern twerken, kleine Mädchen, die in Käfige eingesperrt werden und dann von irgendwelchen Sadomaso-Atzen dann irgendwie durch die Straßen gefahren werden. Mhm. Sex einfach in der Öffentlichkeit, vor kleinen Kindern, vor deren Augen werden Genitalien entblößt und so weiter. Das wäre normalerweise eine Straftat. Wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und den Exhibitionisten machen würde mit meinem Columbo-Mantel, dann wäre ich wahrscheinlich direkt irgendwo vorm Richter. Aber da ist ja alles in Ordnung. Aber dann misst man mit zweierlei Maß. Ja. Und das sind dann aber nicht alles Pädophile. Ja. Aber wenn da irgendwie ein paar so durchgeknallte, verstrahlte Nazis auf der Corona-Demo dann irgendwie rumspazieren, dann sind alle, die gegen die Maßnahmen sind, dann die Nazis. Ja. So merkt man halt einfach, es ist so eine selektive Moral. Man nimmt sich das, was man gerade braucht, für seine politische Agenda quasi. Und die Medien haben da voll gut mitgespielt. Und teilweise sind dann auch die Leute dann aufgeheizt gewesen, dass sie sich dann, was dann immer dann das Resultat ist, das Fußvolk bekriegt sich dann gegenseitig. Ja. Und dann hast du doch gewonnen. Dann ist es in Ordnung. Wenn sich die Leute auf der Straße alle uneinig sind, ja, dann ist es meistens natürlich das Grundprinzip für Teilen und Herrschen. Und dann hast du den Salat.
Ja. Stimmt. Erst hat man Kohl, jetzt den Salat.
So ist es.
Ja. Ich finde dieses Nazi so ein bisschen wie früher Hexe.
Ja. Das zeigt sich jetzt auch bei dem Thema, wenn wir später drüber sprechen, weil das, was jetzt als in den Medien häufig als antisemitische Verschwörungstheorie bezeichnet wird, ist eine Verschwörung, wo es im Ergebnis eher Nazi-Verbindungen der Täter gibt. Ja? Ah. Das heißt, da stößt man immer wieder drauf, die Täter haben Verbindungen oder sind identisch mit Neonazi- und Nazi-Strukturen.
Ach so, also du meinst jetzt in Bezug auf dein Hauptthema, die rituelle Gewalt. Ja? Redet man da von einer antisemitischen Verschwörung? Ja,
also zum Beispiel, da wo du den Talk hattest, wurde ja auch mit euer Boy, da wurde ja eingeblendet, meine ich, an einer Stelle. Ich habe es nicht genau vor Augen. Rituelle Verschwörung und dann irgendwie so in etwa gleich antisemitische Verschwörungstheorie oder sowas.
Vor allem
sowas,
in Bezug auf luziferisch und satanisch. Das war das. Das sind beide Sachen, die fahren in dieselbe Richtung und haben dann noch voll die Schnittmenge und historisch gesehen vor allem seine Aussage. Und ich entschuldige mich nochmal für dieses ganze Ding. Das ist so unerträglich anzugucken. Ja. Aber es ging leider nicht anders. Ja. So, man muss mit den Leuten so diskutieren auf dem Niveau, wie sie an den Tisch rankommen. Und das habe ich gemacht. Aber letztendlich ist die Hauptaussage gewesen, dass man immer einen Klick entfernt ist von der antisemitischen Verschwörungstheorie, wenn man auch zum Beispiel über Okkult Satanismus etc. redet.
Genau.
Was natürlich absoluter Bullshit ist. Und dann auch noch zu erzählen, dass es irgendwie historisch belegt wäre, da würde ich mal gerne die Referenzen zu sehen.
Ja, also das ist insofern wirklich völliger Schwachsinn, weil wenn man sich mal anschaut, seit 30 Jahren wird über das Thema rituelle Gewalt sehr viel publiziert von Therapeuten. Es gibt immer mehr Aussagen von Überlebenden, die aus diesen Strukturen kommen. Dazu muss man sagen, es sind Kultstrukturen, es sind immer Familienstrukturen. Das heißt, da wird in einer Familie eine satanische Agenda gepredigt. Und das Ziel ist, die eigenen Kinder zu späteren Tätern abzurichten. Mit hochkomplexen Methoden, über die wir noch sprechen. Das ist das, was man als rituelle Gewalt bezeichnen kann. Mhm. Das ist seit Jahrzehnten in der Fachliteratur im Detail belegt. Da kann man nachlesen, was passiert dort, mit welchen Methoden, zum Beispiel der Persönlichkeitsspaltung, arbeiten da die Täter. Was heißt, ein Kind wird in eine Nahtodsituation gebracht durch Folter, Missbrauch und Drogen, bis sich die Persönlichkeit aufspaltet, ein neuer Persönlichkeitsanteil entsteht und der dann konditioniert werden kann für die Zwecke der Täter, für sexuellen Missbrauch, für Kulthandlungen und so weiter. Das ist alles insofern im Detail belegt, als dass man auf dieselben Programme mit denselben Bezeichnungen, mit denselben Funktionen stößt, beispielsweise in deutscher Fachliteratur und in englischer. Und in keiner dieser Aussagen kommt irgendwas vor, das gesagt wird, weder von Therapeutenseite noch von den Überlebenden, dass dass zu den Tätern irgendwie Juden gehören oder es sich nur um eine jüdische Verschwörung handelt. Ja. Habe ich in keiner dieser Aussagen gelesen. Stattdessen ist es so, häufig gibt es Verbindungen zu Neonazi-Gruppierungen. Also zum Beispiel eine Therapeutin aus Ostdeutschland sogar, die mit Überlebenden gearbeitet hat, die hat mir erzählt, wie sich die Täter aus dem Kultumkreis Opfer geteilt haben mit einer Neonazi-Gruppierung, die dann irgendwo im Wald ihren Stützpunkt hatten. Das war ein alter, gibt es wahrscheinlich immer noch, wird wahrscheinlich immer noch dafür benutzt, ein alter Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, wo sich diese Neonazis trafen und dieselben Opfer dann ausgetauscht haben. Und da stößt man immer wieder drauf, auf diese Verbindung, auch bis hin zu Josef Mengele, Todesengel von Auschwitz, der später diese Programmierungstechniken fortgeführt hat und der sogar genannt wird, und so viel zum Thema Verschwörungstheorie, in einem Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom August 2020, nannte sich das Ergebnis war immer Verlassenheit von Heike Schmoll, wo es um diese Persönlichkeitsspaltung geht und Konditionierung und wo gesagt wird, diese Täter berufen sich häufig auf Josef Mengele als ihr Vorbild, wenn es um diese Programmierung von den Kindern geht. Ja. Selbst dort wurde dieser Zusammenhang erwähnt. Also ist gerade umgekehrt. Man hat es hier mit Tätern zu tun, die eben auch häufig diese Nazi-Verbindung haben.
Das ist natürlich sehr, sehr interessant, wo man dazu sagen muss, also die Nazis an und für sich, die haben ja sehr, sehr viele, also die haben ja auch eine vergleichbare Historie, vielleicht sogar einen roten Faden zu der Eugenik. So. Mhm. Und die Eugenik an und für sich, das ist ja auch ein Phänomen, worüber reden wir da hier gerade, die letzten 100 Jahre oder so ein Scheiß. Aber wenn man mal darüber spricht, so wirklich, was dieses Opfern von Menschen, das rituelle Missbrauchen von Menschen und so weiter, das gab's doch schon vor Tausenden von Jahren, seien wir mal ganz ehrlich. Also es ist ja auch dann durch antike Kulturen und so weiter, wurde das ja immer wieder dokumentiert, dass solche Sachen existiert haben. Die eine antike Kultur hat das ein bisschen mehr praktiziert, die andere vielleicht ein bisschen weniger. Die eine fand das super geil, die andere fand das so schlimm, dass man gesagt hat, man zieht in den Krieg. Das ist so ein ewig altes Spiel, was zwischen der Menschheit vor sich geht. Und ich denke mal, spätestens seit Zarathustra, also seit dieser Aufteilung von Gut und Böse, Himmel und Hölle und so weiter. Spätestens dort, und wenn, also meiner Meinung nach sogar viel früher, mindestens Sumer und so weiter, vor 6000 Jahren und so ein Scheiß. Sobald die Menschheit begriffen hatte, dass es eine dunkle Macht gibt da draußen, sobald diese Story existiert hat, gab es Leute, die diese dunkle Macht verehrt haben.
Ja.
Und das hat sich dann natürlich dann immer weiter entwickelt und die Maske hat sich immer wieder geändert, die auf das Gesicht draufgesetzt wurde. Und Interpretationen sind ja dann auch völlig unterschiedlich. Der eine interpretiert zum Beispiel rituelle Gewalt, aber auch Satanismus im Prinzip komplett anders als der andere. Und das dann irgendwie mit dem Judentum in einen Topf zu werfen oder das exklusiv dem Judentum zuzuschreiben, ist eine absolute Ungebildetheit. Über solche Leute muss und kann man nur lachen.
Ja, ja, ja.
Ganz kurz mal, was ist Eugenika, bitte? Mhm.
Eugenik will ich jetzt nicht jetzt im Detail auseinanderpflücken. Wir haben ein Video gemacht mit dem Grenzgänger-Kanal. Da geht es um Transhumanismus. Und da wurde die Historie der Eugenik dann so ein bisschen besser beleuchtet. Aber prinzipiell geht es halt um die Selektierung der Guten gegen die schlechten Gene.
Okay.
Ja, so okay. Man hat gesagt, die guten Gene sollen überleben, die schlechten Gene. Und was hat man bei Nationalsozialismus gehabt?
Ja.
Das war doch prinzipiell dasselbe, was da gepredigt wurde.
Ja.
Aber das haben die halt nicht erfunden.
Ja,
das haben die eher... Das haben die eher so kaputt gemacht, weil nachdem der Nationalsozialismus eigentlich dieses eugenische Gedankengut dann übertragen hatte und der Nationalsozialismus danach dann vernichtet wurde und als das Weltübel dann quasi dargestellt wurde, dann war auch klar, dass gewisse Züge der Eugenik so an und für sich nicht mehr funktionieren können in der Zukunft.
Mhm.
Das hat aber auch wieder ein anderes Gesicht bekommen. Und unserer Meinung nach hat das gewisse Tendenzen und Bezüge zum Transhumanismus heutzutage. Aber das wäre eine sehr komplexe Diskussion.
Ja. In der Bibel gibt es ja auch im Prinzip schon Überlieferung über Opferung.
Genau, ja. Also das sagen auch Insider, die das Wissen aus diesen Gruppierungen haben, dass eben die Ursprünge bis nach Ägypten, bis ins Babylonische Reich zurückzuführen sind. Um nochmal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen für diese Nazi-Verbindung. Im Dritten Reich hat Heinrich Himmler die Wewelsburg neu erbaut. Das sollte ein okkultes Zentrum für die SS werden. Und war es auch. Und genau in dieser Wewelsburg, die wird wieder als Tatort in heutiger Zeit genannt von Kultüberlebenden, dass nämlich in dieser Wewelsburg Rituale abgehalten worden sind, wo auch Kinder getötet worden sind. Beispielsweise gab es mal eine, ich glaube, NDR-Doku war das, Höllenleben nannte die sich, wo eine Therapeutin, da ist die Therapeutin mit der Patientin zur Wewelsburg, die sich erinnern konnte, was da, beziehungsweise nicht sie, ein anderer Anteil dieser Patientin konnte sich erinnern, was in dieser Wewelsburg da stattgefunden hat. Und da muss man sich ja überlegen, warum gehen heutige okkulte Gruppierungen genau an diesen Ort, der damals im Dritten Reich als Kultstätte der SS geschaffen wurde. Und ein weiteres Beispiel, es gibt einen Täter, der von vielen genannt wird, das ist Lieutenant Colonel Michael Aquino, der auch für das MK-Ultra-Programm gearbeitet haben soll. Der hat sogar öffentlich zugegeben, er ist Gründer des Temple of Set, so einer satanischen Gruppierung, dass er in der Wewelsburg ein okkultes Ritual abgehalten hat. Also er spricht da nicht von Opferung oder so, aber er ist da extra hingereist aus den USA, hat es irgendwie geschafft, da auch in die Gruft zu kommen, dieser okkulte Raum dort, und hat dort ein Ritual abgehalten, über das er öffentlich dann auch oder auch im Kreise seiner Anhänger dann berichtet hat. Also da gibt es sehr viele Verbindungen, die das im Detail belegen können.
Aber es ist doch illegal im Prinzip, oder? Klar, dass das gemacht wird, aber wie kann er öffentlich darüber reden?
Das Ritual, was er beschrieben hat, er hat es mehr so als ein mystisches Ritual beschrieben, wo er bestimmte Wesenheiten angebetet hat. Also er hat, in dem Fall war es kein Ritual, wo Kinder geopfert wurden. Anders als jetzt bei diesem Fall Höllenleben, wo sich dann die Betroffene erinnert hat. Und es gibt weitere Überlebende, die sich auch dran erinnern an die Wewelsburg, dass dort tatsächlich Kinder getötet wurden. Also in dem Fall war es, glaube ich, das eigene Kind, was sie in dem Moment austragen musste, beziehungsweise es wurde aus ihr herausgeholt und sie musste es dann gleich töten und auch dann Fleisch verzehren. Also Kannibalismus gehört da immer zu dem oder sehr häufig zu den Praktiken, die da beschrieben werden. Und das ist jetzt keine neue, wie gesagt, Verschwörungstheorie. Das ist schon seit Jahrzehnten, findet man das in der Literatur. Und letztens habe ich mich wirklich nochmal gefreut über eine sehr, sehr wichtige Quelle, auf die ich gestoßen bin, die auch zeigt, dass alles ist schon viel, viel älter. Und zwar findet man im Internet einen Bericht der Taskforce des Staates Utah zu ritueller Gewalt. Das heißt, da wurde 1992 schon im Staat Utah eine Expertenkommission eingesetzt, aus Grund 30 Personen, die sich mit dem Thema befasst haben, die all das schon, was wir heute erst wieder sprechen, beschrieben haben. Generationenübergreifend diese satanistischen Strukturen, Persönlichkeitsspaltung, die Probleme, das zu beweisen. Und all das ist in diesem Bericht, findet man im Internet, nachweisbar. Da sieht man, das sind nicht irgendwelche Spinner. Ja, das war eine staatlich eingesetzte Kommission. Genauso wie die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch. Die wurde auf Grundlage eines Bundestagsbeschlusses eingesetzt. Selbst die hat eine Studie zum Thema ritueller Gewalt durchgeführt. Ja, und jetzt kommen Leute an, Leider ist es eine Kampagne im Moment. In der Schweiz ging die los und sagen, das ist alles eine Satanic Panic, die hier verbreitet werden. Ach. Was übrigens ein Begriff ist, der schon in den 90er Jahren von den Medien oder den Täterkreisen geschaffen wurde, weil da auf einmal sehr viele Fälle bekannt wurden dieser rituellen Gewalt. Und dann durchs hieß es Internet Satanic Panic. Ne? Durchs Internet und auch einfach ja dadurch, dass bei Therapeuten auf einmal rauskam bei Patienten, sie haben solche Erfahrungen und die Therapeuten konnten das ja auch erstmal nicht glauben, ja. Wenn die davon Kannibalismus hören von den eigenen Kindern, die da geopfert und aufgegessen werden, die denken auch erstmal, kann das sein? Nur dann haben sich Therapeuten, die sich nicht kannten, ausgetauscht über Patienten, die sich nicht kannten, über Länder hinweg und sind auf dieselben Beschreibungen gestoßen. Und vor allem, das ist der wichtigste Punkt, warum es keine Verschwörungstheorie ist, sie haben bei ihren Patienten diese Persönlichkeitsspaltung gefunden. Das kann man nicht vorspielen. Ja, da wechselt eine erwachsene Frau von einem Moment in den anderen zu einem kleinen Kind, spricht und verhält sich wie ein kleines Kind. Das heißt, diese Persönlichkeitsspaltung, die müssen gezielt herbeigeführt worden sein. Und all das kam dann schon raus. Ja, in den 90er Jahren, weil so viel rauskam, gab es dann diese Gegenbewegung. Satanic Panic und False Memory Syndrome, das gesagt wurde, das sind alles falsche Erinnerungen, die von den Therapeuten eingepflanzt werden in diese unschuldigen Menschen, die vorher nichts mit ritueller Gewalt zu tun haben, was ja schon logisch einfach keinen Sinn macht. Warum sollten Therapeuten weltweit sich auf die Idee kommen und zu sagen, ich rede meinem Patienten jetzt ein, du bist in einem Kult aufgewachsen, du musstest dort Kinder quälen und töten. Warum? Ja.
Verrückt auch immer, ich habe das über einen französischen, aber ich weiß jetzt nicht, was war, ein Sozialarbeiter oder nicht. Da war ein ganz langer Bericht, der ist dann da illegal, hat seinen Job gekündigt, wollte die Kinder befreien. Und was er sagte ist, dass ganz oft die Zeichnungen parallel sind, dass die dann irgendwie, ich weiß den Vorgang nicht, dass halt immer an der Psyche irgendwas gemacht wird, dass sie sich erinnern können und dass dann immer wieder die gleichen Zeichnungen auftauchen. Ja. Große Gegenstände, Kerzen, maskierte Männer, die sind alle sehr parallel. Ja. Aber was du gesagt hast, ist ja eigentlich schon Opferschändung.
Ja, ja.
Also das, eigentlich müsste es ja jedem bewusst sein, dass sowas existiert, ne?
Ja, und in der Schweiz hat es dazu geführt, diese Kampagne, die ging letztes Jahr los durch den Sender SRF, wo man versucht hat, diejenigen, die Betroffenen helfen, vor allem Therapeuten, dann als Verschwörungstheoretiker darzustellen, dass mehrere Therapeuten schon ihren Job verloren haben. Das heißt, diese Betroffenen haben auf einmal keinen Therapeuten mehr, weil denen gekündigt wurde. Und das schwappt jetzt sogar schon, und das war schon zu erwarten, nach Deutschland über. Es sollte jetzt in München eine Fachtagung stattfinden zu ritueller Gewalt. Die wurde abgesagt vom Traumahilfezentrum München, weil man Angst hat vor dieser Propaganda in den Medien. Und das muss man sich vorstellen. Also es ist ein Verrat an den eigenen Opfer. Patienten, an den Opfern. Ja, das ist unfassbar.
Ja. Ja. Es ist auch sehr, sehr interessant, dass du von Utah gesprochen hast. Also da passiert ja immer ganz viel, lustigerweise. Ne?
Ja.
Ist ja auch nicht ganz zufällig der zentrale Ort, wo sich die Mormonen versammeln. Ja?
Ja.
Und die bumsen ja alle ihre Cousinen und so. Also ich habe da mal
auch Verbindungen,
Ich habe eine Doku gesehen, da ist dann das Oberhaupt der Mormonen in Salt Lake City und dann machen die da so ihr Familienbuch auf und alle haben einfach so Down-Syndrom. So gefühlt. Ja? Ja. So, die haben so alle so diesen seltsamen Blick und dann erzählt er ja auch, dass er mit 20 seiner eigenen Cousinen schon Kinder gemacht hat und so ein Zeugs und dieses ganze Texas Chainsaw Massacre und diese Filme, die da so existieren, die da ja auch dann diese rituelle Gewalt dann immer wieder thematisiert haben und auch die Querschläger der rituellen Gewalt, nämlich die nur noch Matsch in der Birne sind und dann nur noch so dieses Eklige so einfach nur weitertragen, ohne so richtig Bewusstsein zu entwickeln dafür und so. Das basiert alles auf Wahrheit und wer sich Apocalyptico von Mel Gibson angeguckt hat, was ja auch gar nicht so sein muss, dass es historischer Fakt ist, aber es gab ja nachweislich, gab es immer wieder solche Geschichten, ob das in Indien war, mit Indiana Jones 2, wo diese Kulte sich da irgendwo im Keller getroffen haben und dann hat der hohe Priester dem das Herz rausgerissen und so eine Scheiße. Wenn du über solche Sachen mit Leuten sprichst, was antike Kulturen angeht oder Sachen, die jetzt 500 Jahre in der Vergangenheit, 1000 Jahre in der Vergangenheit, 2000 Jahre in der Vergangenheit, vielleicht sogar 300 Jahre in der Vergangenheit liegen, dann nicken sie alle zu und sagen, ja, kann ich mir vorstellen. Wenn du dann sagst, heutzutage sagen sie, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Und vor allem die Arschlöcher, die auch noch, also früher waren die Arschlöcher meistens diejenigen, die Gewalt über das Volk ausgeübt haben. So, ja, die haben das für sich selbst instrumentalisiert und missbraucht und so weiter. Und diese ganzen hohen Priester, die dann irgendwo Herzen rausgerissen haben und so weiter, das waren ja keine so antiken Hartz-IV-Empfänger, sondern du musstest ja in einer hohen Machtposition sein, damit du erstmal so ein Atze werden kannst. Und diese Sachen heutzutage auf die heutige Zeit zu übertragen und zu sagen, kannst du dir nicht vorstellen, dass oben irgendwo in der Politik oder in der Großwirtschaft und so weiter Leute sind, die halt einfach unfassbar mächtig sind, aber trotzdem irgendwo aus dieser Gesinnung kommen, heißt, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Warum denn? Was hat sich denn geändert? Sind wir jetzt alle so gut geworden? Hat sich die Menschheit jetzt dazu entwickelt, dass wir unsere negativen Eigenschaften alle so mit den Jahren abgelegt haben und jetzt sind wir alle voll die Engel geworden? Was ist denn der scheiß Unterschied von vor 500 Jahren, 1000 Jahren? Es gibt immer noch genau so eine Arschlöcher da draußen, die nach derselben Gesinnung funktionieren und dass die irgendwo in der Politik sitzen könnten, in oberen Instanzen der Medien oder halt auch der Wirtschaft. Warum ist das so unbegreiflich für Leute? Das verstehe ich einfach nicht.
Gut gesagt. Ja. Ich sage ja auch immer, ich würde sogar sagen, wir sind noch genauso primitiv oder sensibel, legst aus, wie du willst, wie vor 2000 Jahren. Technik, Wissen, alles um 2 Millionen gesteigert. Ja, innen drin, was das menschliche Verhalten angeht, kein Zentimeter nach vorne gegangen. Ja,
absolut. Teilweise sogar nach hinten.
Schreibt, danke, B. Ja. Teilweise nach hinten. Ne?
Ja, ja, ja. Also spirituell haben wir uns sicher nicht weiterentwickelt. Und es gibt nun mal die Aussagen von Überlebenden, dass Personen in hohen gesellschaftlichen Positionen da verwickelt sind. Die sind zum Teil veröffentlicht. Beispielsweise Chantal Frey, eine Schweizer Überlebende, die hat einige Namen genannt von Prominenten, von ja, Königshäusern und so weiter, mit denen sie Kontakt hatte. Und das ist ja kein Einzelfall. Also wenn man sich anschaut, im Schnitt diese Aussagen von Betroffenen, ist das ein Muster, was sich da durchzieht. Mhm. Und auch da diese unabhängige Kommission, die zitiert wurde in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da kann man das nachlesen, dass Betroffene sagen, die Täter kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten, also sind jetzt nicht nur irgendwie Akademiker oder Unternehmer und Politiker oder so, aber es gehören eben halt auch diese genannten Kreise dazu, Juristen, Richter, Staatsanwälte und so weiter, Politiker. Da kann man nicht mehr von der Theorie sprechen, wenn sich das ein Muster ist, was sich über die Länder hinweg seit Jahrzehnten in den Aussagen widerspiegelt.
Also ich muss mal dazu ganz kurz noch sagen, für die Leute, ich muss den einfachsten Gedanken teilweise manchmal formulieren, wo man davon ausgeht, das ist doch klar, das muss man nicht erklären. Teilweise nicht heutzutage. Man muss teilweise die einfachsten Sachen ausformulieren. Weil viele Leute sagen natürlich, ey, so Missbrauchsgeschichten, Kindesmissbrauch, auch die ekelhaftesten Sachen und so weiter. Ja gut, das findest du halt in jeder Familienstruktur, das findest du in jeder Schicht und so weiter. Das Wort ritueller Missbrauch beinhaltet Ritual. So, das ist das, worüber wir hier gerade reden. Deswegen sind da, das ist Quatsch, wenn man da kommt und sagt, das muss doch nichts mit Satanismus zu tun haben. Ja, ey, guck mal, Heike hier aus Brandenburg, die irgendwie 400 Euro in der Tasche hat pro Monat und einfach voll durch ist und ihr eigenes Kind irgendwie missbraucht und misshandelt oder auch Günther oder Ali oder wer auch immer, ja, von dem ist gar nicht die Rede. Wir reden von rituell. Und wenn du über Rituale redest, dann hat das eine religiöse Komponente. Ja. Und deswegen reden wir, wenn wir über rituellen Kindesmissbrauch reden, natürlich selbstverständlich im Umkehrschluss dann von Satanismus etc. pp., wie man das jetzt auch mal aufdröseln will.
So. Ja. Genau, und Rituale kommen ja von Tradition, also geht es über Generationen.
Genau, es geht über Generationen und davon berichten ja auch die Überlebenden. Das heißt, die Täter sind dann nicht nur die eigenen Eltern, manchmal auch nur ein Elternteil, häufig beide, weil die Kultfamilien darauf achten, dass eben die eigenen Kinder wieder in Kultfamilien einheiraten, damit das ein geschlossener Kreis bleibt, sondern sie reden eben halt auch von ihren Großeltern, wo wiederum aber auch die Großeltern ganz klar ihre Kinder, also die Eltern der Betroffenen dann kontrollieren. Ja? Also der Großvater kontrolliert seinen Sohn und der Sohn kontrolliert wiederum seine Kinder. Da ist eine ganz klare Hierarchie erkennbar. Auch andere Familienmitglieder sind da einbezogen und das sind Muster, die können nicht von der Hand gewiesen werden, ja, weil die sich einfach immer wieder zeigen. Ja.
Aber ist das überhaupt noch so? Weil ich habe jetzt auch letztens im NTV einen Bericht gesehen, da ging es über ritualen Missbrauch in der Schweiz. Hast du ihn gesehen, wo die aufs Land fahren mit einer geschändeten Frau, mit einem Opfer? Und ich dachte eigentlich schon, dass man jetzt, also das schon in Mainstream-Medien angekommen ist, weil zum Beispiel bei MK Ultra hatte sich eine Freundin immer mit beschäftigt und ich habe das dann immer so abgetan, als vielleicht gibt's das nicht und war ein bisschen skeptisch. Dann hatte ich bei Tatort einen Bericht darüber gesehen. Dann wusste ich, okay, wenn es in ARD, ZDF schon in dem Drehbuch mit erscheint, wird es realistisch sein. Dann war ich in Frankfurt, bin ich sehr oft. Da ist immer ein Dilemma halt am Bahnhofsviertel. Da sind halt auch wirklich so Kinderprostituierte und die sind mega jung. Und ein Bekannter sagte, ein paar sind davon einfach Opfer von MK Ultra und die liegen dann da und sind auf Droge.
Ich würde gerne zwei Sachen, also in zwei Richtungen gehen, dass wir zwei Sachen auf jeden Fall abklären. Eins ist auf jeden Fall das Thema MK-Ultra. Das auf jeden Fall, ja. So, dass du uns einfach mal erklärst, weil wir sind da alle nicht so tief drinne wie du und ich würde mal behaupten, die Zuschauer teilweise noch sehr, sehr viel weniger, so vielleicht einen Einstieg zu finden, was die Historie angeht von MK Ultra, auch die Bezüge vielleicht zu anderen Programmen oder so, es war ja wahrscheinlich nicht das einzige Programm, aber es ist vielleicht einfach durch den Namen und durch Internet und so weiter das Prominenteste mittlerweile. Mhm. Und auf der anderen Seite dann auch nochmal tatsächliche Geschichten nachweisbar in Bezug auf diesen rituellen Missbrauch.
Ja.
Weil da kommen natürlich dann viele Leute und sind erschrocken, was auch absolut richtig ist, ja, bei dem Thema. Und können sich das jetzt auch vielleicht gar nicht vorstellen und sagen, ja, okay, Marcel, du kannst es ja vielleicht behaupten, dass es so und so ist und die Therapeuten und so. Aber wie ist es das für mich denn nachprüfbar?
Ja.
So. Weil da kommt dann immer natürlich dann, bitte deine Quelle.
Ja.
So, ja?
Ja.
So. Deine Quelle.
Was sagt die Wissenschaft?
Ja.
Genau,
also, absolut wichtiges Thema, ja.
Genau,
ja.
Wo wir dann quasi starten, ob das jetzt MK Ultra ist oder das Zweitere, das würde ich natürlich dir überlassen, aber die beiden Sachen würde ich gerne mit dir besprechen.
Ja. Genau. Können wir erstmal anfangen, was MK Ultra heißt?
Gerne. MK Ultra, da geht schon bei der Frage interessant los, soll heißen nach Aussagen von Insidern MK für Mind Control, also Gedankenkontrolle, Ultra einfach in einer gesteigerten Form. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, Mind Control auf Englisch müsste ja MC sein.
Eigentlich schon.
Genau.
MC Boogie.
Ja, genau. Warum MK? Weil es offenbar für Menschen Kontrolle, also K, das deutsche Wort Kontrolle steht, als Referenz an die Vorarbeiten der Nazis in den Konzentrationslagern, wo sie diese Techniken, wie kann ich einen Menschen kontrollierbar machen, untersucht haben und eben der erwähnte Josef Mengele in dem MK-Ultra-Programm eine führende Rolle hatte. Das heißt, MK hat man hier ganz bewusst dieses deutsche Wort reingenommen. Es ist ein Programm.
Sorry, ja? Wofür steht dann M im
Deutschen? Also Menschenkontrolle, Mensch. Ah, okay. Ja, ja. Oder es könnte auch sein, dass das heißt Mind-Kontrolle. Ja, Mind-Kontrolle. Also klar ist, dass K steht für Kontrolle.
Verstehe.
M für Mind oder Menschenkontrolle. Beide Varianten hört man. Das Wichtige ist eben halt diese Referenz offenbar zu den Nazi-Arbeiten. Ist ein Programm, was offiziell Anfang der 50er Jahre gestartet wurde. Gibt es auch Dokumente, die das belegen. Mit dem Ziel herauszufinden, wie kann ich einen Menschen kontrollierbar machen. Beispielsweise, so die offizielle Begründung, ein eigener Soldat gerät in Gefangenschaft und soll unter Folter aber nicht Geheimnisse preisgeben. Wie kriege ich meinen eigenen Soldaten in einen Zustand, dass er dem dann standhält? Ja? Aber auch umgekehrt, wie kann ich beispielsweise einen Gefangenen, gefangen genommenen feindlichen Soldaten wieder freilassen und in Wahrheit vollführt er dann meinen Auftrag, wenn er dann wieder in seinem Land zurück ist. Das waren so Szenarien, die man da vor Augen hatte. Offiziell bestätigt ist anhand Dokumenten und Anhörungen vom US-Kongress, dass für die Zwecke mit LSD sehr viel experimentiert wurde, dass Elektroschocks eingesetzt wurden, dass man ja Reizisolierung und solche Methoden angewendet hat. Angeblich führte das alles aber nicht zu durchschlagenden Erfolgen. Man hätte nicht dieses Ziel erreichen können, der Kontrolle von Menschen. Das Bild ändert sich aber, wenn man vor allem sich mal anschaut, Aussagen, und das ist sehr interessant und wissen sehr wenige, die 1992 vor einem Ausschuss in den USA gemacht worden sind. Und zwar gab es da das Advisory Committee for Human Radiation Experiments, das heißt ein Untersuchungsausschuss, der war eingesetzt worden von Bill Clinton, um Versuche mit radioaktiver Strahlung an Menschen zu untersuchen, weil irgendwie bekannt geworden ist, das US-Militär hat da irgendwie mit Radioaktivität rumhantiert und mit Menschen Versuche, ja. Ja, nur, es wird noch schlimmer.
50er Jahre war das, ne?
Also die Versuche gingen so los in den 50er.
War ein Dorf, ne?
Wie
bitte? Es war ein Dorf, speziell ein Dorf, oder?
Nee, das ging mit Gefangenen aus Gefängnissen und so weiter, also Insassen aus Gefängnis.
Ganz kurz, damit ich das richtig verstehen kann, da ging es also darum, dass man Radioaktivität benutzen wollte, um Menschen dann nicht zu vernichten, sondern zu optimieren?
Das kam jetzt ein bisschen falsch rüber. Bei dem Thema Radioaktivität ging es nur darum, Versuche an Menschen durchzuführen, beispielsweise um zu sehen, wie wirkt sich Radioaktivität auf Menschen aus. Da ging es noch nicht um Kontrolle. Ja? Da kommen wir gleich zu dem Link.
Weil erinnern tut es natürlich an die sehr berühmte Geschichte von Marvel, und zwar Hulk.
Weil der
ist ja auch der Wissenschaftler, der dann irgendwie mit Gammastrahlung dann in Berührung kommt durch einen Unfall dann. Da kriegt er seine Superkräfte, wo andere gestorben werden.
Aber Bruce Banner.
Ja, er spielt auch rein. Das Interessante ist, man hatte gedacht, bei diesem Untersuchungsausschuss, da kommen dann irgendwie Überlebende, die sagen, ja, da wurde irgendwie Radioaktivität an mir ausprobiert, und schildern ihre Ereignisse, und dann arbeitet man das auf. Ja. Nur es sind vor dem Ausschuss dann 3 Betroffene gelandet, 2 davon zusammen mit ihrer Therapeutin, die auf einmal nicht nur davon sprachen, dass bei ihnen mit Radioaktivität experimentiert wurde, sondern auf einmal auch über das MK-Ultra-Programm sprachen und davon sprachen, dass es da eben nicht nur um LSD ging und Elektroschock, sondern dass es darum ging, um das Thema Persönlichkeitsspaltung, was in der Psychologie dissoziative Identitätsstörung heißt. Das heißt, die Ärzte und Wissenschaftler und Täter dieses Programms sorgten dafür, dass sie in Foltersituationen kommen, wo an einem bestimmten Punkt der Geist quasi zusammenbricht und ein neuer Anteil als Schutzmechanismus ausgebildet wird, der dann diese Qualen und den Horror auf sich nimmt. Das heißt, die hatten alle mit Persönlichkeitsspaltung zu tun. Und so kam raus, dass es bei MK-Ultra tatsächlich eigentlich darum ging, Kinder aufzuspalten, um dann diese Anteile zu konditionieren, also mit klassischen Methoden, wie man jedes Tier auch konditionieren kann im Zirkus, mit Belohnung und Strafe. Ja, wenn du das Richtige machst, dann kommt entweder keine Strafe oder es wird eine Belohnung gegeben, und wenn du das Falsche machst, kommt beispielsweise ein Elektroschock. Und so kam das an die Öffentlichkeit. Und seitdem sind immer mehr Menschen einerseits selbst an die Öffentlichkeit gegangen, aber vor allem bei Therapeuten gelandet. Oft wussten sie gar nicht, was mit ihnen los war, weil diese Erinnerungen an diese Form von Missbrauch und Folter oft sehr spät, erst in den 30er Jahren oder später, hochkommt. Die wussten nur, da stimmt was nicht mit mir, ich habe vielleicht Phänomene oder Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung, irgendwas muss da mit mir passiert sein. Und in Gesprächen, ohne dass das jetzt eingeredet wurde, kam dann raus, was da tatsächlich passiert ist. Und es zeigten sich zum Teil dann halt auch diese Persönlichkeitsspaltung, dass auf einmal in der Sitzung die, 54-jährige Frau sich wie ein 6-jähriges Mädchen verhalten hat. Ja, weil so ein Wechsel des Anteils stattfindet. Und auch das ist nachweisbar, weil bei so einem Wechsel zum Teil die Gehirnwellenaktivität eine andere ist, ja.
Das erinnert mich krass an meine Diagnose Schizophrenie eigentlich, ne?
Es geht in eine ähnliche Richtung, ist aber sozusagen nochmal was Spezielles, weil zumindest diese Form der dissoziativen Identitätsstörung, also dieser Persönlichkeitsspaltung, die wird gezielt von den Tätern herbeigeführt. Das kann auch natürlich passieren, dass dieser Schutzmechanismus mal natürlich sich einschaltet, aber hier geht's darum, die Täter wissen ganz genau, wie sie das erreichen, und es sind oft Dutzende bis zu Hunderte Persönlichkeiten in so einem Menschen vorhanden. Manche für Funktionen in der Außenwelt, manche sollen nur eine bestimmte Rolle übernehmen, sozusagen in einer künstlich geschaffenen Innenwelt. Das heißt, die Täter schaffen da eine Innenwelt, wo ein Bestraferanteil wohnt, wo ein Berichterstatteranteil wohnt. Das heißt, wenn in einer Therapie zum Beispiel was rauskommt, was für die Täter gefährlich werden konnte, findet nach der Therapie ein Wechsel statt, und dann telefoniert auf einmal oder schreibt eine E-Mail ein Anteil und berichtet dem Kult, von dem die sogenannte Alltagspersönlichkeit gar nicht weiß. Ja, also es ist ein hochkomplexes System, was auch zeigt, die Täter haben sehr, sehr viel und fortgeschrittenes psychologisches Wissen, um all das zu erreichen. Und das spricht gegen die Verschwörungstheorien.
Ja, absolut. Also dann kann man sich das so vorstellen, dass dann jemand zum Beispiel irgendwie voll in Tränen aufgelöst vielleicht irgendwas sieht, was ihm vorgeworfen wird. Vielleicht, du hast den und den ermordet.
Mhm. So, ja.
Das sind die Bilder von der Leiche. Ja. Oh Gott, und dann ist es auch echt. So derjenige, der findet das schockierend, und die andere Person dann aber war dann unabhängig davon derjenige, der das Messer reingedrückt hat.
Genau.
Ja?
Und das hat, und mich erinnert es ein bisschen so an Blanka, war bei Street Fighter, wo er da auf die Farm kommt und die ganze Zeit Gewaltvideos sieht. Mhm. Was ich frage, es wird ja nicht wie ein Voodoo-Ritual funktionieren.
Ja.
Also, dass da eine Puppe ist, wie überhaupt passiert. Es wird vorher was ins Gehirn reingemacht, wird es dann vom Computer erledigt. Ich habe da gar kein Bild.
Ja, also diese Persönlichkeitsspaltung, die hat erstmal sozusagen nichts direkt mit einem Ritual zu tun. Das kann man durch jede Form von Folter, die an gewisse Grenzen geht, sehr oft werden halt Elektroschocks eingesetzt, aber oft in Kombination dann mit Missbrauch und mit Drogen. Hauptsache, das Kind wird an einen Punkt gebracht und das geht auch nur bis zum bestimmten Alter. Bis die Persönlichkeit, wenn die Persönlichkeit dann ausreichend gefestigt ist, kann man nicht mehr weiter spalten. Das heißt, es wird so gesagt, bis etwa 8 Jahre kann man diese Persönlichkeitsspaltung noch erzielen. Die Rituale wirken allenfalls verstärkend, ja, weil natürlich in diesen Ritualen sehr, sehr schlimme Dinge passieren. Eine sehr starke Traumatisierung stattfindet. Das heißt, die Rituale unterstützen diese Persönlichkeitsspaltung und Konditionierung. Und da haben wir einen interessanten Link zu MK-Ultra, weswegen es Sinn macht, tatsächlich über beides zu sprechen, weil sich herausgestellt hat, dann in der Arbeit von amerikanischen Therapeuten, also es gab da zum Beispiel einen Dr. Corydon Hammond, der hat 1992 eine Rede gehalten, Greenbaum Speech, wo er all das im Detail schon beschrieben hat, inklusive der Namen dieser Programme, die oft mit griechischen Buchstaben bezeichnet werden, Alpha-Programm, Beta-Programm, Delta-Programm und so weiter. Später hat er die Rede zurückgezogen, hat nie wieder drüber geredet. Später bin ich drauf gestoßen in einer anderen Quelle, dass offenbar er und seine Familien danach extrem heftig bedroht worden sind und er seitdem den Mund hält. Aber die Rede gibt es noch, die ist eine sehr, sehr wichtige Quelle.
Und Greenbaum.
Rede heißt Greenbaum Speech. Greenbaum, wieder eine Referenz an Josef Mengele, weil der immer unter dem Pseudonym auftrat, Dr. Green, manchmal auch in Abwandlung auch als Dr. Greenbaum, manchmal auch Dr. Black. Das ist aber auffällig, dass sehr viele Überlebende eben ihn nennen, auch unter diesem Pseudonym Dr. Green. Und worauf ich hinaus wollte, die Therapeuten in den USA haben erkannt, dass die Überlebenden aus diesem MK-Ultra-Programm häufig aus Kultfamilien kommen. Warum? Weil in diesen Kultfamilien es bekannt war, dass die Kinder von Geburt an missbraucht und gefoltert werden, weil man ja spätere Täter züchten will. Und deswegen diese Kinder schon sehr früh gelernt haben zu dissoziieren. Dissoziieren heißt, ein Teil der Wahrnehmung des Bewusstseins wird abgekoppelt. Also ein Beispiel ist dissoziative Amnesie. Kennt jeder, nach einem Unfall kann es sein, man kann sich erstmal nicht an den Unfall erinnern als Schutzmechanismus, weil man eben von diesem Eindrücken des Unfalls nicht belastet werden soll. Und genauso eine gesteigerte Form ist dann diese dissoziative Identitätsstörung. Das heißt, die CIA wusste, es macht Sinn, Kinder aus diesen Familien zu nehmen. Die kann man besonders leicht aufspalten. Die haben das sozusagen von klein auf gelernt, sich in diesen anderen Zustand zu begeben.
Darf ich kurz was
sagen? Ja, klar,
und zwar, gerne. Wir haben ja jetzt gerade den Begriff CIA gehört. Damit bringen auch die meisten Leute, die oberflächlich, so wie ich, sich mit MK-Ultra beschäftigt haben, das ganze Programm dann auch ins Verhältnis.
Ja.
Aber du hast ja angefangen, eigentlich von Nazi-Ursprüngen zu sprechen.
Ja.
Also wie kann man sich das vorstellen? Wie ist diese Gesinnung oder das Programm selbst übertragbar von den 30ern, 40ern bis zur CIA?
Ja.
Aber vielleicht kannst du dann auch da mal die modernen Ausflüchte des MK-Ultra-Programms auch nochmal vielleicht für die Leute ein bisschen verdeutlichen. Vielleicht Charles Manson. Ich habe gehört, dass der auch irgendwie zum MK-Ultra-Programm gehört hat. Das sollte so ein Psy-Op gewesen sein. Vielleicht gibt's ja irgendwelche Referenzen aus der Popkultur, aus der Moderne, aber gerne würde ich anfangen, halt, wie gesagt, den Bogen vom Nationalsozialismus zur CIA. Das verstehe ich nicht so ganz, wie das sich entwickelt hat.
Ja, das ist eine sehr wichtige und gute Frage. Und ein Thema, was man sicher noch weiter aufbauen muss, wie ist genau diese Verbindung? Man muss davon ausgehen, dass diejenigen, die hinter dem CIA-MK-Ultra-Programm stehen, letztendlich genauso zu diesen Kultstrukturen gehören, wie bestimmte Nazis. Das heißt, das hat mir letztens auch, habe ich mit einer Betroffenen drüber gesprochen, die in einer sehr hochrangigen Kultfamilie hineingeboren wurde. Sie meint, dass eigentlich hochrangige Nazis in Wahrheit zu diesen Satanisten oder satanischen Kultstrukturen gehörten. Das heißt, die sind international vernetzt und man hat dann sozusagen über die Ländergrenzen hinweg zusammengespielt. Am Ende sind es dieselben Täter, die dahinter stecken. Einmal unter dem Deckmantel Nazi, einmal unter dem Deckmantel CIA. Und da gibt es ein sehr interessantes Dokument, was also eigentlich total explosiv ist, und zwar in dem angesehenen Asanga Verlag. Das ist ein Verlag, der so therapeutische Literatur rausgibt. Die haben jetzt letztes Jahr die deutsche Übersetzung der Memoiren einer Kultüberlebenden jüdischen Wendy Hoffmann veröffentlicht. Das heißt, ihre jüdische Familie gehörte auch zu den Tätern, und da sieht man schön dieses Zusammenspiel. Nämlich, sie schreibt da wörtlich, dass im Alltagsleben ihre Familie die Nazis gehasst hat als Juden, aber halt im Kultleben hat man kooperiert. Ja, das heißt, es spielt gar keine Rolle, bin ich jetzt Jude, bin ich Christ, bin ich irgendwas. So, solange dieser Kultzusammenhang gegeben ist, wird da kooperiert. Ja, und in den Memoiren, die in diesem Verlag dann veröffentlicht worden sind, ist ein Brief abgedruckt. Eine wörtliche Wiedergabe. Dazu muss man wissen, diese Überlebenden haben häufig ein fotografisches Gedächtnis. Die können sich im Detail an Orte oder Personen oder auch Texte oder was gesagt wurde erinnern. Und da ist ein Brief wiedergegeben, nämlich eine Antwort, angeblich vom damaligen Assistenten des deutschen Innenministers, wo man eine Anfrage der US-Regierung beantwortet hat, nämlich die sich gewünscht haben, Josef Mengele in die USA zu schicken, damit er dort über seine Mind-Control-Expertise ausgewählten Kreisen, das heißt Kultfamilien, unterrichten kann und auch der sozusagen dem Programm hier dienen kann. Mhm. Ich war auch erst etwas überrascht, weil der Brief ist sogar von 47, bevor das Programm offiziell losging, dass da schon ein Kontakt da gewesen sein soll, dass da schon Josef Mengele in die USA gegangen ist, um diese Foltertechniken und Programmierungstechniken zu lehren. Aber wenn man das mal tiefer recherchiert, ist das durchaus im Bereich des Möglichen. Also es gibt auch im Mainstream, sogar im Spiegel, Aussagen, die gesagt haben, schon direkt nach dem Zweiten Weltkrieg konnten Nazis wieder ungehindert reisen, weil zum Beispiel in, ich glaube, Südtirol war es, in Ämtern noch Nazis saßen, die neue Pässe ausgestellt haben und so weiter, dass auch die Fluchtlinie nach Südamerika von der CIA mit wohl eingerichtet wurde, ist im Spiegel nachlesbar. Und vor allem auch, dass Josef Mengele.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bekanntermaßen mit Wissen der Amerikaner und auch des Mossad in Südamerika, in Argentinien dann später lebte und man nicht auf ihn dort zugegriffen hat, was viel dafür spricht, er stand unter einem gewissen Schutz, ja, weil sonst er war von der Frankfurter Staatsanwaltschaft weltweit gesucht als Massenmörder. Warum hat man ihn da nicht dann verhaftet? Ja.
Das ist sehr, sehr interessant. Da gibt es drei hauptsächliche Perspektiven, meiner Meinung nach. Einmal sind es die Leute, die im Nürnberger Tribunal dann quasi dann auch exekutiert wurden. Und das waren halt die Bösen. Und es war klar, dass das die Bösen sind. Da gab es die Leute wie Mengele, die ihren Weg dann anscheinend kontrolliert dann doch in die Freiheit bekommen haben. Hauptsache nicht im nationalsozialistischen Deutschland oder postnationalistischem Deutschland. Und dann gab es nochmal die Leute, die dann aktiv rekrutiert wurden, so wie Werner von Braun, ja, die dann durch Operationen wie Paperclip und so weiter dann installiert wurden. Das sind teilweise Leute, die amerikanischen Geheimdienste nicht nur beeinflusst haben, aber also auch die NASA mitbegründet haben und so weiter. Das waren ganz offizielle Geschichten. Da hat man noch gar kein Geheimnis drum gemacht.
Ja.
Also dieses Schwarz-Weiß-Denken, das funktioniert überhaupt nicht. Nee. Also in Bezug auf dieses böser Nazi, guter Westen oder wie auch immer man das irgendwie aufdröseln will, wie du gerade das auch nochmal bestätigt hast, ist die Zusammenarbeit der Splittergruppen unter den Religionsfraktionen und so weiter, dann einigt man sich aber dann doch, wenn man die dunkle Materie dann anscheinend irgendwie als das empfindet, was man anzubeten hat. Das ist auch immer meine Position gewesen, wo ich ja gesagt habe, in jeder Religionsgemeinschaft gibt es eine Splittergruppe, die könntest du als die Satanisten oder wie auch immer jetzt betiteln. Das wäre viel zu pauschal. Da müsste man immer einzeln schauen. Aber damit es jetzt mal verständlich wird einfach.
Absolut.
Und das ist dann auch die... Das ist dieser Nenner, auf den man sich dann auch dann quasi einigt. Und alles, was dann da drüber existiert, ist eigentlich nur noch oberflächlich.
Ja, absolut. Und deswegen wird auch nicht mehr von satanistisch ritueller Gewalt gesprochen. Oder in den USA wurde es immer Satanic Ritual Abuse, SRA, genannt. Das Satanisch hat man gestrichen, weil man eben auch gesehen hat, da wird nicht immer eine Entität namens Satan angebetet. Manchmal wird die dann auch Lucifer oder ja. Baal oder wie auch immer genannt. Ja, der Name ist zweitrangig.
Das kann, dieses Phänomen kenne ich seit der frühen Jugend, wo ich mich überhaupt nicht damit beschäftigt habe. Wir waren immer in Langwitzkirche, alle haben abgehangen. Da war Ostern auch vom Puls. Und irgendwann, wir sind dann auch auf den Friedhof gegangen, auch einfach nur so halt ein bisschen Gruseleffekt. Und er hat dann da so einen Satan-Kult entdeckt. Die wollten ihn auch gleich da lassen.
Oh,
dann sind wir dahin, haben die verprügelt.
Echt?
Eine wilde Geschichte. Und die waren oft auf den Friedhofen damals. Irgendwann waren auch Schilder, also war der Friedhof abgesperrt. Genau, und zu den Nazis fällt mir nochmal ein, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass die sowieso sehr viel sich so auch mit diesen ganzen Mythenkulten, so Nibelung, ich weiß jetzt nicht, wie die Literatur darüber heißt, sich ganz viel mit beschäftigt haben, um auch besondere Power halt für ihre Sache dazu bekommen.
Ja, absolut. Gerade Heinrich Himmler.
Der ist immer gefallen für Nibelung und so.
Der war sehr an diesen okkulten Wissenschaften interessiert. Deswegen halt auch diese Wewelsburg als okkultes Zentrum seiner Schutzstaffeln.
Naja, also die Bezüge zum Okkultismus, die waren schon vor dem Nationalsozialismus in Deutschland völlig verbreitet.
Ja,
das darf man nicht vergessen.
Genau.
Der Nationalsozialismus ist keine isolierte Angelegenheit. Das ist nicht so irgendwas, so 33, 55, so wie die Berliner Mauer, so die hat einfach mal Berlin umschlossen und so. Das ist nicht der Fall. Es gab Historie, der Germanenorden, die Thule-Gesellschaft und so weiter, die waren teilweise völlig okkult.
Ja.
Und deren Lieder quasi, wie Sebottendorf zum Beispiel, hatte er auch mit der türkischen Freimaurerloge zu tun gehabt, aber hatte auch selber insgesamt immer wieder dieses okkulte Gedankengut damit reingestreut. Und die Leute, Lanz von Liebenfeld und so weiter, die Adolf Hitler teilweise dann irgendwie anscheinend beeinflusst haben, da gibt es ganz viele, die Namensliste wäre überlang. Ja.
Mhm.
Dieses ganze okkulte Zeug und der Nationalsozialismus, das war schon immer Bruder und Schwester.
Ja,
es wurde nur nicht so sehr gehighlightet in den N24-Dokus, die wir uns heute immer angucken, wo dann Adolf dann irgendwie rumläuft und dann erzählt man immer dasselbe.
Ja, es wird vieles ausgeblendet, gerade auch natürlich, was nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland los war, wie viele Nazis hier noch Posten hatten. Selbst auf Wikipedia kann man nachlesen, wie viel Prozent beim BKA in den Führungsriegen Ex-Nazis waren. Ja, also.
Da ging es ja auch ganz viel immer den Leuten aus der 50-Jahre-Bewegung, den Revolutionären, dass die halt das Dilemma gesehen haben, dass ganz viele eigentlich auch wieder da sitzen, ne? Nur neuen Parteien.
Wir hatten ja letztens hier Daniele Ganser zu Gast, der hat das ja auch nochmal gehighlightet mit Reinhard Gehlen.
Ja.
Also die Gehlen-Organisation, daraus ist der BND entstanden. Gratulation, das ist euer Geheimdienst heute.
Ja, absolut.
Ich habe jetzt mal eine ganz naive Frage. Ich habe da auch über Kunst und so auch Kontakt zu einem Freimaurer, zu mehreren und wollte mal fragen, weil der Name gerade gefallen ist, weil ich habe ihn immer gefragt, macht ihr sowas? Mir ist egal, was ihr macht, macht ihr sowas? Will ich nichts mit euch zu tun haben? Nein, machen wir nicht. Weil der Name gerade gefallen ist, gibt's da irgendwie.
Ja, ist ein wichtiger
ganz
Punkt.
Kurz mal, das passt dazu.
Ja.
Satanische Kulte und so weiter, Organisationen, wie auch immer du das nennen willst, wie gesagt, sind auch nicht alle in eine Schublade zu packen.
Nee.
Das wird ganz deutlich, wenn man sich zum Beispiel mit der Church of Satan auseinandersetzt und Anton LaVey und so weiter, da gibt es halt auch Anhänger dieser Gesinnung, die sind bekennende Satanisten, stellen sich aber extrem gegen Kinderschänder. Die haben da. Das ist einer ihrer Doktrinen sogar, dass die vernichtet gehören und so weiter.
Mhm.
Und auf der anderen Seite hast du dann wieder dies und das. Das macht die Sache ja auch so diffus. So, man versteht teilweise nicht wirklich, was zum Teufel das alles sein soll. Und wenn man dann solche Begriffe wie Satanist einfach in den Raum wirft, erklärt das einfach nicht die komplette Geschichte, weil das einfach so komplex ist. Deswegen ist es wichtig, dass man das auch immer im Detail irgendwie aufdröselt, dass man Leuten wie dir zuhört, dass man Stier zuhört, dass man auch einen Fleischhauer zuhört, aber dass man auch die ganzen Buchquellen, die da draußen ja auch existieren, dass man das auch mal in Erwägung zieht, das ein oder andere da mal so ein bisschen zu konsumieren und so kommst du dann von einem zum anderen und dann kommst du dann auch zu irgendwelchen Organisationen und Kulten, jetzt gerade in diesem Stream, den du angesprochen hast, da hat ja der Pokémon auch die ganze Zeit Disney gerufen und so, da könnte man auch zum Beispiel einen ganzen langen Vortrag darüber halten, wo nur dieser eine zentrale Konzern, der in den USA angesiedelt ist, was der überhaupt für einen okkulten Hintergrund gehabt hat, welche Grundstories, welche Substanzen genommen wurden von tatsächlichen Geschichten, die irgendwann 1800, 1900, vorher geschrieben wurden, die umgemünzt wurden zu einer Kindergeschichte und was da eigentlich die Gesinnungen der Leute waren, was die für einen Glauben gehabt haben, ob die an das Okkulte geglaubt haben, wie das Source-Material war, was sich total unterscheidet im Endeffekt dann von dem, was dann präsentiert wurde. Es wurde Whitewashing betrieben ohne Ende und dann hast du dann Verhaftungen wegen irgendwelchen Menschenhandelsgeschichten und so weiter, Skandale ohne Ende von Mitarbeitern und so. Merkst du, wenn ich jetzt alleine nur dieses Wort Disney in den Raum werfe, wäre das schon eigentlich, das wäre Material genug, um mit Sicherheit einen 2-3-stündigen Vortrag darüber zu halten.
Ja.
Und worüber wir jetzt versuchen, hier gerade zu reden, ist so dieses allumfassende, ey, das ist so eine Lebensrecherche.
Ja, ja. Also man kann.
Entschuldigung, ja, ja. Interessiert mich gleich, was du sagst mit den Freimaurern und was B sagt, safe, ja. Und dann aber auch, glaube ich, gibt es einen ganz gewissen Teil, der sich manchmal auch nur dieser Zeichen irgendwie bedient. Weil ich weiß zum Beispiel, aus den 70er Jahren gibt es welche, die waren nur ganz krass gegen die Kirche und haben sich dieser Zeichen bedient. Ich hab immer wieder, sage ich, den Bericht von diesen Ureinwohnern da, von diesen, Entschuldigung, Baby, wo war Littleton? Das ist ein skandinavisches Land, wo die Ureinwohner dunkel sind. Church Christ, weil die haben alle auf jeden Fall, die Einwanderer, die haben alle Hakenkreuze.
Ah, ja.
Dann hat man die gefragt, weil da ein Anschlag war. Das haben die nur gemacht, weil die schocken wollten und das Symbol verachtet war.
Ja, ja, das darf man nicht vorschnell irgendwie einordnen. Es ist so viel. Kurz zu Disney, weil es vielleicht interessant ist, auch für dich nochmals Info. Ganz viele Überlebende berichten davon, dass diese Programmierung auch zu Disney-Filmen ablief. Ja, das heißt, wenn sie als Kinder programmiert worden sind, dann wurden Disney-Filme eingesetzt, um bestimmte Dinge in sie einzutrichtern und auch andere Geschichten. Zum Beispiel Wizard of Oz ist so eine Story, die wohl sehr gerne von den Tätern, gerade im MK-Ultra-Kontext, benutzt wurde, weil sie ja sehr mystisch, sehr, ja, eigentlich gar nicht kindgerecht ist. Dann natürlich noch mit im LSD-Zustand und so weiter, unter Drogen und unter Folter, benutzt man ganz gezielt dann auch Filme, aber auch solche Geschichten für diese Programmierungszwecke. Also das ist in den Therapeutenkreisen Mainstream, dass beispielsweise ein Wizard of Oz da immer wieder benutzt wurde.
Ich denke mal, interessant ist auch Alice im Wunderland.
Genau.
Also wer sich mal alleine nur mit dem Film auseinandersetzen will, der wird mal dann zum ursprünglichen Autor kommen und wird mal sehen, warum der überhaupt diese Alice-Figur erschaffen hat und wer der war. Und dann flattert dir deine Möse, mein Freund. Also ich sag's dir mal ganz ehrlich.
Ja.
Und das ist nur ein einziges Beispiel dafür.
Ja. Also, mal kurz Version, Belasch?
Nee, lieber nicht. Guckt mal lieber selber. Ich mache halt ein Video dann, extra über dieses Thema.
Okay, und dann kurz zu eurer Frage nochmal, weil das in der Tat sehr wichtig ist. Sowohl diese satanischen, wir nennen es jetzt einfach mal satanischen oder okkulten Gruppierungen, als auch Freimaurer, darf man natürlich nicht alle über einen Kamm scheren. Da gibt es ganz klar eigentlich in jeder dieser Gruppierungen, die mit der rituellen Gewalt in engerer Form zu tun haben, also wo es um Kindesmissbrauch, Tötungen, Opferungen, Kannibalismus geht, einen inneren und einen äußeren Kreis. Ja. Das heißt, man stößt schon sehr häufig bei Überlebenden auch darauf, dass sie sagen, Freimaurer, es hätte sich in der Freimaurerloge abgespielt. Der Freimaurer gehören zu den Tätern, gibt es einige Aussagen, was aber am Ende nur ein kleiner Bruchteil ist der Freimaurer, die von sowas überhaupt Bescheid wissen und mit sowas zu tun hatten, weil eben Okkultgruppierung es gelungen ist, mit der Zeit beispielsweise die Freimaurer oder halt auch andere Organisationen zu unterwandern und das dann zu übernehmen.
Ja.
Und dann hatten sie sozusagen einen geschützten Raum, wo sie das durchführen können. Aber die ganzen anderen Freimaurer, die auch durchaus, ich sag mal, keine zu verachtenden Zwecke verfolgen, die wissen davon nichts.
Ja. Ja. Also Charles Fleischhauer hatte nichts mit rituellem Missbrauch zu tun.
Gehe ich mal stark von aus.
Ja. Weil der Bruder, der ist ja auch dann demnächst dann nochmal zu Gast bei uns.
Mhm.
Und da wird es dann mit Sicherheit dann auch nochmal um diese Themen gehen. So.
Ja.
Diese inneren Kreise, äußeren Kreise. Es gibt ja nicht umsonst Grade und so.
Ja.
Dieses Pyramidensystem, unten ganz viele, oben ganz wenige. Die unteren wissen meistens nicht wirklich Bescheid. Keiner weiß übereinander Bescheid. Aber oben gibt es dann nochmal so ein Auge und so. Alles sehr kompliziert.
Ja, und ist natürlich schwierig, als jemand, der sozusagen zu dem äußeren Kreis gehört, wie dann Charles, der kann ja logischerweise dann nichts dazu sagen, zu inneren Kreisen, die, meine ich, immer aus diesen Familienstrukturen kommen. Das werden wenige sein, die von außen damit reingeholt werden in so einen inneren Kreis, sondern das sind die, die von klein auf dort aufwachsen, die von klein auf abgerichtet werden, diese Täterrolle zu übernehmen, wo man weiß, die sind so konditioniert, die halten dicht, die können gar nicht oder nur in ganz wenigen Ausnahmefällen gelingt es ihnen, nach außen zu gehen, weil da Vorkehrungen getroffen sind, wie so Berichterstatteranteile, wie Selbstmordprogramme, die installiert sind. Auch das ist in der Therapeutenliteratur ganz klar belegt, dass da Programme installiert sind. Wenn bestimmte Informationen nach außen dringen, wird automatisch eine bestimmte ja, ein bestimmter Selbstverletzungs- oder Tötungsmechanismus ausgelöst. Ne? Und
heftiges Thema.
Ja, sollten wir zu den Quellen dann auch nochmal kommen. Ja.
Ja, also zu MK Ultra. Da,
ja, stimmt, MK Ultra.
Lass uns das zu Ende bringen.
Ja, genau, MK
Ultra. Immer noch bei Disney, das wird irgendwann ein anderes Thema sein,
ja,
weil ich bin auch drauf gestoßen, mein Freund von mir, Giat, hat mir damals eine Dokumentation gebracht. Und eigentlich dachte ich auch, das kann nicht sein. Und irgendwie dann im Nachhinein, wenn man recherchiert, leider wurde alles bestätigt. Ja. Auch mit dem Kinderclub da. Ja. Wahnsinn.
Ja, ja, Thema, wenn man da sieht, wer da aus diesem Kinderclub alles, ja, dann erfolgreich geworden
meines
ist.
Meines Erachtens war auch ein Symbol, wirklich direkt ein pornografisches Bild zu sehen. Und das wurde auch, glaube ich, gar nicht dementiert. Ganz, okay, viel versteckte
Zeichen. Das ist kein pornografisches Bild. Das ist einfach nur ein Frame, während Bernhard und Bianca da irgendwie in so wie bei Indiana Jones, die sind halt auf Schienen unterwegs in so einem Teil und erleben, genau, ihre Abenteuer. Und es ist halt so, dass normalerweise ein Bild, also ein Film, ein Video, sind ja nichts anderes als einzelne Bilder, die schnell hintereinander abgespielt werden. Und im Falle eines Kinofilms aus den USA oder aus Deutschland hast du 25 beziehungsweise 24 Bilder pro Sekunde. Das heißt, wenn du ein einziges Bild innerhalb dieser Sekunde von diesen 25, wenn du das einfach mal kurz anhalten könntest, was fürs menschliche Auge quasi nicht richtig sichtbar ist, so, dann würdest du bei Bernhard und Bianca einfach ein Tittenposter im Hintergrund an der Wand sehen. Ja, da siehst du eine nackte Frau, auch nicht gezeichnet, sondern real life. Und das fällt natürlich niemandem auf, außer jemand weiß Bescheid und stoppt genau bei diesem einen Frame und zeigt es dann der Öffentlichkeit. Mhm. Und solche Sachen gibt es leider öfters bei Disney, wo man sich halt einfach nur als klar denkender Mensch, auch völlig abseits von diesen ganzen Themen, vielleicht glaubst du nicht, willst du nicht, rituelle Gewalt, Satanismus, das ist dir alles zu hoch, ja, dann kannst du trotzdem als klar denkender Mensch dir die Frage stellen, warum kommt das immer wieder vor? Mhm. Warum? Ja. Und wenn du darauf eine vernünftige Antwort findest, außer die Sachen, die wir jetzt hier versuchen zu kommunizieren, bist du herzlich eingeladen, das mit uns zu teilen halt, ne?
Ja.
Ich frag mich nur, warum dieses Bild in integriert haben, weil sie damals nicht wussten, dass die Technik das durch entlarvt oder um schon vorher.
Tja, also vielleicht haben sie darauf vertraut, wenn nicht wird nicht aufgedeckt. Und wahrscheinlich das Unterbewusstsein von Kindern nimmt es ja dann trotzdem wahr. Das wird ja der Grund dafür sein, warum man es integriert.
Sagt man ganz oft auch bei Werbung auch. Dann integrieren sie so Werbung.
Ne? Ja, genau. Ja, zu MK Ultra, genau. Wie gesagt, also MK Ultra, dass es existiert hat, ist belegt. Es wurde offiziell in den 70er Jahren eingestellt. Aber eben die Aussagen von Betroffenen, die dann bei Therapeuten landen, die dann auch diese speziellen Programme mit den speziellen Bezeichnungen wie Alpha, Beta, Delta und so weiter offengelegt haben, beweist, dass es immer noch aktiv ist. Heutzutage offenbar unter dem Namen Monarch, auf Englisch Monarch, angelehnt an den Monarchenfalter. Warum? Weil es darum geht, man hat bei dem Monarchenfalter als erstes feststellen können, dass bestimmte Eigenschaften genetisch übertragen werden. Also man hat sich gewundert, woher weiß die nachfolgende Schmetterlingsgeneration, wo lang sie da fliegen müssen, weil es Informationen sind, die offenbar genetisch weitergegeben werden. Und darum geht es den Tätern auch bei Project Monarch oder auch in den Kulten, nämlich um die Weitergabe der Dissoziationsfähigkeit, also der Fähigkeit eines Kindes, in diesen Zustand zu gehen, wo man aufgespalten werden kann. Weil man nämlich herausgefunden hat, die Kinder von einem Mind-Control-Sklaven, der schon aufgespalten wurde, sind sozusagen noch bereiter oder noch geeigneter, ebenfalls dann aufgespalten zu werden. Es verstärkt sich in jeder nachfolgenden Generation. Auch das ist übrigens nachlesbar in dem Glossar zu dem Buch dieser Wendy Hoffmann, die versklavte Königin heißt das, wo eine Therapeutin so Fachbegriff erläutert hat, diese genetische Weitergabe. Was auch ein Grund dafür ist, du hast es vorhin angesprochen im anderen Kontext, warum diese Kulte auf Blutlinien so viel Wert legen. Mhm. Weil sie eben innerhalb dieser Blutlinien bleiben wollen, um Dinge wie diese Dissoziationsfähigkeit dann weitergeben zu können. Das ist der eine Grund für Monarch. Und der andere Grund, der den Kindern immer gesagt wird, ist, du bist ein nutzloser eine nutzlose Raupe. Indem du dich dieser Programmierung unterwirfst, kann aus dir, kleine nutzlose Raupe, ein wunderschöner Schmetterling werden, nämlich dann dieser Monarchfalter. Weswegen auch der Schmetterling als Symbol mit Project Monarch in Verbindung gebracht wird von Forschern oder auch Betroffenen.
Auch ein bisschen die Disney-Stories, ja, sind so aufgebaut.
Im genau, Prinzip, ja. Sind auch, gehen auch in die Richtung.
Hässliche Endline oder so.
Genau, genau. Das würde sich zum Beispiel eignen dann für, um das einem Kind zu veranschaulichen. Und jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, wo man sich genauso, wie was du eben mit Disney erwähnt hast, fragen kann, warum ist das so? Ist ein Video von Katy Perry, Wide Awake. Wenn man sich das anschaut, versteht man eigentlich gar nicht, was da zu sehen ist. Und zwar sieht man sie nach einem Videodreh in ihrer Umkleidekabine, wie sie in den Spiegel schaut. Der Spiegel ist bekanntermaßen ein Symbol für Dissoziation, also für so einen Trancezustand. Und dann sieht man, wie sie in eine andere Welt wechselt, wo auf einmal ein kleines Mädchen ist. Und dieses kleine Mädchen, das weiß man aber nur, wenn man sich mit MK-Ultra, Mind Control und Persönlichkeitsspaltung auskennt. Dieses kleine Mädchen symbolisiert ihre Kernpersönlichkeit und sie versucht dann, und das versteht man nur mit diesem Hintergrund, sie versucht dann Katy Perry mit Hilfe ihrer Kernpersönlichkeit, dieses kleinen Mädchens, aus diesem inneren Gefängnis zu entkommen, das wie so eine Nervenheilanstalt aussieht, wo auch sie kurz zu sehen ist in so einem Rollstuhl zittern, so wie nach einer Elektroschockbehandlung. Und sie kommt dann auch tatsächlich da raus und ist dann auf einmal in so einer Glitzerwelt, wo man sich fragt, hat sie es jetzt geschafft? Wo auch wieder das kleine Mädchen ist, wo dann auch kurz zu sehen ist, weil das kleine Mädchen mit dem Fahrrad wegfährt und dann Catherine hinten auf dem Nummernschild steht, dass da tatsächlich sie mit als Kind gemeint ist, weil Catherine ist ihr wahrer Name, ja, ihre wahre Persönlichkeit. Und man sieht dann an einer Stelle auch so eine Hypnosekatze, wo die Augen sich so hypnosemäßig drehen, was zeigen soll, es ist auch wieder nur simuliert, diese scheine Welt, wo dann so ein Prinz angeritten kommt und so. Und immer wieder sieht man die Schmetterlinge. Immer wieder tauchen Schmetterlinge auf. Und am Ende, was sieht man? Sie sitzt wieder in ihrer Umkleidekabine. Und man sieht, wie sie zu dem nächsten Auftritt hochfährt in so einem großen Schmetterlingsoutfit mit Flügeln. Was offenbar zeigen soll, egal was du versuchst, du kommst nicht aus deiner inneren Sklavenwelt heraus. Am Ende wirst du wieder dein Programm oder unser Programm absolvieren als Popstar, Weltberühmter. Und da kann man sich natürlich fragen, warum wird so eine Story in Bildern da eingebaut? Das versteht doch keiner. Und warum sollte es überhaupt gezeigt werden?
Könnte ja beides sein, ne? Dass es ja die Quelle ist, dass die Leute, die es praktizieren, sind oder dass sie das halt kritisiert versteckt. Oder
ja, ich denke, dass würde wahrscheinlich nicht funktionieren, dass sie...
Die Künstlerin ja nicht so, ich habe keinen Bezug zu der.
Ja, also ich denke, es ist eher so eine Machtdemonstration der Täter, so, okay, die sagen, wir können euch das zeigen, wir zeigen euch hier Persönlichkeitsspaltung, Dissoziation, alles und am Ende reagiert doch niemand drauf, interessiert
die
niemanden.
Die Künstler haben damit gar nichts zu tun. Also ich sage dir aus Erfahrung, so aus der Musikindustrie, so die meisten Künstler, vor allem in den Bereichen der Major-Struktur und so weiter. Und vor allem dann gibt es da auch nochmal die Abstufung. Dann gibt es dann auch nochmal, je weiter du kommst, da werden dann auch wieder ganz wenige und die sind dann ganz, ganz mächtig. Die gibt es in jeder Musikbranche, ob das in jeder Rubrik, ob das Hip-Hop ist, ob das jetzt Pop ist oder wie auch immer. Gibt es immer so die Big Player dort oben und dann gibt es dann nochmal so das Mittelfeld und dann gibt es dann nochmal den Underground. Und vor allem ganz oben, da kann mir jeder erzählen, was er will. Da hat der Künstler gar nichts damit zu tun, was im Video gezeigt wird. Gar nichts. Da wird halt die professionelle Videoproduktionsfirma, die dann halt natürlich ganz eng angebunden ist, im vetternwirtschaftlichen Interesse, zum Major-Label, die wird dann engagiert. Und es sind dann auch immer eine Handvoll an Firmen, die dort dann halt schon immer mitarbeiten. So, das ist jetzt nicht so, wer ist denn jetzt gerade so up and coming und die sind jetzt voll krass und gibt dem Newcomer doch mal eine Chance oder so. Das sind dann schon handerlesene Firmen meistens, die dann den Job bekommen. Ja. Und die sind dann natürlich dann auch völlig geschoolt da drin und erstellen dann diese Storyboards und erstellen dann dieses Ganze drumherum. Okay. Und genauso wie ein Tittenbild bei Bernhard und Bianca ist es auch bei jedem Major-Musikvideo so, dass nicht mal das Poster an der Wand random ist. Es wird jedes einzelne Detail wird komplett durchchoreografiert.
Ja.
So, und dass man da halt irgendwie Leute irgendwie aufklären will oder so, das ist so diese Naivität und Dummheit, die ich auch besessen habe am Anfang, wo ich mir vielleicht nach dem Film Matrix gedacht habe, vielleicht wollen sie der Menschheit ja so ein paar Krümel hinwerfen oder so. Ja, wer sich mit den Wachowskis jetzt mittlerweile auseinandergesetzt hat, ja, der weiß ganz genau, was für ein Bullshit-Gedanke das ist. Mhm. Hollywood an und für sich ist eines der kontrolliertesten Organe, wenn es um Mind Control geht.
Was für ein Gedanke, Baby? Was für ein Gedanke?
So, dass das irgendwelche Messages sind, so um die Bevölkerung aufzuklären. Das ist ein Bullshit des Todes. Sowas gibt's gar nicht.
Ja.
So, es gibt vielleicht vielleicht mal den einen oder anderen Film, der irgendwo nicht so eine krasse Finanzierung bekommt, der kriegt dann auch nicht diesen Spotlight und so weiter, der läuft dann auch vielleicht irgendwo und da sind dann auch vielleicht ein paar Sachen drin, die gut gemeint sind, da möchte man eventuell vielleicht Werte vermitteln oder wie auch immer, aber je weiter du nach oben steigst, desto unwahrscheinlicher wird das einfach auch.
Ja, 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 absolut.
Der einzige Film Hollywood, der gute Werte vermittelt, ist Rambo 1.
Ja.
Wo waren wir?
MK-Ultra. Ja, MK-Ultra, ja, ich denke, das ist so das Wichtigste, was man da sagen kann. Wie gesagt, unter Project Monarch läuft es heute noch weiter. Ich
was war
jetzt,
mit Manson?
Ja,
kennst du dich
also,
da aus?
Nee, nicht näher. Ist durchaus möglich. Also es würde in ein bestimmtes Schema passen, dass eben auch Anteile trainiert werden für so Attentate. Gibt es Aussagen von Betroffenen, ja. Um beispielsweise das Angstlevel in der Bevölkerung zu erhöhen oder bestimmte Maßnahmen eben damit auslösen zu können. Ja.
Das würde mich sehr interessieren, weil ich habe jetzt gerade wieder mit meinem Megafon-Format gestartet, was ich auf Eis gelegt hatte und es ist diesmal sehr viel dokumentarischer. Und die erste Folge, die jetzt bereits rausgekommen ist, die checkt ihr bitte alle ab, die handelt um den Balenciaga-Skandal. Da sind ja auch so Sachen, cool. So, da hat man ja auch im Hintergrund irgendwie einfach einen Gerichtsbeschluss von virtueller Kinderpornografie integriert in den Fotoshoot, was auch kein Mensch jemals erkannt hätte.
Ja.
Hätte man da nicht raufgezoomt und analysiert und wer auch immer darauf gekommen ist, der ist das super Auge. Und da hast du aber so ein paar Sachen, dafür brauchst du kein Superauge. Und zwar irgendwelche Teddybären mit Sadomaso und Sexfetisch-Scheiß, die dann kleine Kinder in der Hand halten.
Ja.
Und das war so ein Punkt, den ich angesprochen habe in dem Video. Da ging es dann auch dann nochmal um Ghislaine Maxwell und um Jeffrey Epstein. Jetzt erstmal so einen Überblick zu schaffen, so quasi für die Leute, die vielleicht nicht ganz so tief in der Materie sind. Da gibt es dann auch dann nochmal die Bezüge zur Modeindustrie, nicht nur Balenciaga, sondern vor allem Victoria's Secret. Und die zweite Folge, die jetzt, wenn die Leute jetzt gerade zugucken, kommenden Donnerstag rauskommen wird, konzentriert sich sehr stark auf die Figur Roman Polanski. Und das ist dann wieder Hollywood. Und dort wird natürlich dann auch der Bezug zu MK Ultra herzustellen sein, eventuell, weil Charles Manson und die Manson Family haben seine Frau Sharon Tate damals ermordet.
Stimmt, ja.
So,
ja.
Und das sind halt nochmal so eine Sachen. Da haben wir also einen quasi in Anführungsstrichen kontrovers besprochenen Kinderschänder, ob der jetzt wirklich ein pädophiler Kinderschänder, was auch immer war, könnt ihr euch bei meinem Video, könnt ihr bald reinziehen, dann könnt ihr mal darunter kommentieren, was ihr von der ganzen Situation haltet. Aber dass dann diese ganzen Begrifflichkeiten dann nochmal mit reinkommen, wie die Manson Family und wie MK Ultra und so weiter, das ist natürlich sehr, sehr interessant. Aber ich kannte mich mit dem Thema MK Ultra und Manson halt gar nicht aus, hatte aber beim Joe Rogan Podcast gesehen, dass der da so einen quasi in Anführungsstrichen Experten dort gehabt hat. Die haben sich ja sehr weitläufig über dieses Thema unterhalten und waren sich eigentlich alle einig, dass da eine Menge faule Scheiße im Hintergrund passiert ist. So.
Halte ich für gut möglich, ja.
Ja. Ja gut, also wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir so ein bisschen über MK Ultra erfahren haben von deiner Seite aus. Was ist denn deine Meinung letztendlich? Was ist denn das Ziel überhaupt? Warum macht man das? Was denkt man sich dabei, wenn so eine CIA-Operation wirklich ins Leben gerufen wird, die dann noch fortgeführt wird mit Project Monarch und so weiter? Also hat man da ja Geld rein investiert, dann will man ja auch immer was zurückhaben und so weiter. Was ist eigentlich das letztendliche Ziel von irgendwelchen Mind-Control-Organisationen oder wie auch immer man das nennen will, jetzt Programme?
Ja. Gute Frage, und ich will dich fragen, ob das stimmt, dass die im Ersten und Zweiten Golfkrieg eingesetzt wurden.
Ob die eingesetzt wurden in den Kriegen speziell, weiß ich nicht. Weiß aber, dass dieses Delta-Programm, was ich erwähnt habe, dass es darum geht, Delta Assassins, also Auftragskiller oder Kämpfer oder Soldaten zu konditionieren. Speziell, das sind dann sogenannte Delta-Anteile. Das heißt, ein Betroffener hat dann oder eine Betroffene hat einen Anteil für sexuellen Missbrauch, hat einen Anteil für Rituale und hat auch beispielsweise einen Delta-Anteil, der dann gelernt hat, keine Schmerzen zu empfinden, sehr starke Kräfte zu entwickeln, auch militärisch geschult wurde. Also das ist möglich, dass solche Anteile dann auch bei so Kampfhandlungen zum Einsatz kommen. Genau, das war die eine Frage. Die andere, Delta...
Der Sinn und Zweck der
Sache. Sinn und Zweck, genau, das Wichtigste. Es gab es gibt immer noch eine Sektenberatungsstelle des Bistums Münster. Die hatten 2019 damals von einer Brigitte Hahn, um mal eine Quelle zu nennen, die sich sehr engagiert hat zum Thema rituelle Gewalt, auch Bücher mit herausgegeben hat. Die hatte da eine Fachtagung organisiert, wo 140 Teilnehmer waren, das meiste Therapeuten. Also da sieht man schon, wenn da ja schätzungsweise so über 100 Therapeuten allein aus Deutschland zum Thema rituelle Gewalt zusammenkommen, wie viele Fälle es dann geben muss. Ja. Und auf der Seite dieses Bistums Münster gab es, mittlerweile gelöscht leider, auch die Aussage, die Täter würden eine satanische Weltordnung anstreben. Und das ist etwas, auf was ich auch immer wieder gestoßen bin, dass letztendlich hinter allem ein Täterkreis steckt, die ein sehr langfristiges Ziel vor Augen haben, nämlich eine Weltherrschaft anstreben.
Eigentlich, Entschuldigung, wer diese Welt kennt, muss ja eigentlich schon sagen, dass wir eine satanische Weltordnung haben. Wenn man die hungernden Kinder und Kriege sieht,
ist auf dem besten Weg dahin. Ja, ist auf dem besten Weg dahin. Und da spielt es halt auch rein. Und das muss man sich mal bewusst machen, mit wie viel krimineller Energie und wie langfristig diese Täter handeln und sich engagieren. Ein Beispiel ist jetzt MK-Ultra, wo es nicht darum geht, einen schnellen finanziellen Return dadurch zu bekommen, sondern diese Langzeitagenda weiter zu verfolgen, die vor allem dadurch klar wird, dass halt über die Generation hinweg immer wieder neue Täter produziert werden. Also vor 3 Generationen hat man sicher nicht gedacht, okay, mit meinen Kindern wird jetzt diese Weltherrschaft erreicht werden, sondern es geht darum, mit meinen Kindern die nächste Tätergeneration zu schaffen, die wieder in einflussreichen Positionen positioniert werden können, vielleicht nicht alle, aber einige davon, die wiederum selber Kinder auf die Welt bringen, die sogar noch besser dissoziieren können, also besser aufgespalten werden können, die wieder in bestimmten Schaltstellen der Macht untergebracht werden können, bis eben dieser Einfluss so stark ausgebaut ist, dass man dann vielleicht zu einer offenen Ausübung der Macht, die bislang verdeckt quasi stattfindet, umschwenken würde.
Darauf stößt man immer wieder, ne?
Wie kann man das nachvollziehen, wie wenn dich jetzt jemand fragen würde, deine Quelle, Marcel, wie würdest du denn dann antworten darauf?
Ja, da müsste ich eigentlich gleich mal mein Buch ziehen, weil ich habe 2 Bücher zu dem Thema geschrieben. Das eine nennt sich Dunkle Neue Weltordnung. Und jetzt vor kurzem, im Dezember ist eins erschienen, das heißt Uncle Sam's. Der Name kommt von Uncle Sam's Snuff Factory. Das ist nämlich die Insider-Bezeichnung Uncle Sam's Snuff Factory für eine Untergrundanlage in Texas, wie sie Katie Groves beschreibt, die ich erwähnt hatte, die in einer Kultfamilie aufgewachsen ist mit CIA-Bezügen. Und da kommen wir gleich nochmal zu einem absoluten Schlüsselpunkt, weil ich beweisen kann, dass es diese Uncle Sam's Snuff Factory gibt und damit auch das, was beschrieben wird, was da stattfindet, auch diese Snuff-Film-Produktionen, wo beispielsweise Kinder bei zur sexuellen Befriedigung der Täter und vieles mehr. Sowas beschreibt sie im Detail. Ich kann das gar nicht jetzt hier alles wiedergeben. Im Buch habe ich einige Beschreibungen da von ihr aufgenommen.
Und auch andere Referenzen gehe ich von aus.
Ja, klar. Wenn ich kurz mal mein Buch ziehen kann, kannst ja gerade noch was zählen. Dann
weil da sind die holen schnell?
Ja.
Genau.
In der Tasche.
Solange Boogie das Buch holt, die Frage einfach eingeworfen, passend dazu, kann man davon ausgehen, dass...
oder gib mir einfach die Tasche.
Genau, gib mir einfach die Tasche rüber. Kann man davon ausgehen, dass dafür einfach auch ein Markt existiert?
Für
diesen ekligen Scheiß?
Absolut.
Einfach nur so Geldverdienerei, so von Leuten, die einfach gewissenlos sind?
Also da ist schon, so wird es von ihr gesagt, ein großer Schwarzmarkt vorhanden. Um mal eine Quelle schon mal zu nennen, wobei die jetzt nicht mit ritueller Gewalt, aber mit Snufffilmen zu tun hat, ist der Fall von dem Australier Peter Scully, der in den Philippinen solche Videos produziert hat. Und ein Video, das nennt sich Daisy's Destruction, also Zerstörung von Daisy. Daisy ist ein 6 Monate altes Baby gewesen, was man Kopf... Und der Film ist in Ermittlerkreisen aufgetaucht und wurde dann recherchiert, woher der kommt. Und da ist es tatsächlich zu einer Verhaftung und Verurteilung auch von Peter Scully gekommen. Und der Film wurde mitfinanziert von einem Deutschen, der auch dahin in die Philippinen, wo Peter Scully gewohnt hat und auch diese Videos gemacht hat.
Hatte der Boysplay, hieß das Boysplay seine Plattform?
Boystown. Okay. Boystown ist, diese neue, genau, was aufgeflogen ist. Aber das wäre so mal ein Fall, wo auch so ein, gut, in dem Fall Snufffilm, man weiß nicht, ob dieses Kind speziell getötet wurde. In dem Video, glaube ich, ist nicht zu sehen, aber es sind andere Kinder, durch Peter Scully getötet worden und es zeigt aber, in welche Richtung diese Filme gehen. Und da gab es halt tatsächlich Verurteilungen, ja, wobei der deutsche Täter, ich glaube, nur 4 Jahre bekommen hat, oh, wo der Richter noch irgendwie geschrieben hat, in einem Artikel ist nachlesbar, er hat ihn nicht als pädophil gezeichnet, sondern er hätte eine Vorliebe für vorpubertäre Partnerinnen gehabt. Oh. So wurde es bezeichnet.
Kriegst du 4 Jahre für Babymord?
Ja,
hier.
Dem,
hier. Und ja, ich wollte gerade auch sagen, was B gefragt hat, es gibt ganz viele bestimmte, die rituale Ambitionen haben, aber manche sind auch einfach nur pervers, ne? Weil ich kenne diese Snuff-Videos aus einem alten Nick Nolte-Film, glaube ich, 6mm oder 9mm. Ja, ja. Genau, genau. Und das ist halt wahrscheinlich auch so immer ein schmaler Grat. Viele auch nur pervers, ne?
In dem ja, Sinne. Genau. Also das hat nicht immer einen rituellen Hintergrund, genau. Gerade bei den Konsumenten. Da geht es auch einfach um Sadismus, ja, der ausgelebt wird. Aber Katie Groves beschreibt das so, dass das sozusagen ein großer Markt ist, wo ein Kinderhandelsnetzwerk dahinter steckt, von den Tätern betrieben, um diese Filme dann in dieser Untergrundanlage zu produzieren. Und jetzt kommen wir mal zum sehr wichtigen Thema Quellen. Sowohl in diesem ersten Buch Dunkle Neue Weltordnung als auch in dem, was mir immer wichtig bei so einem kritischen Thema, wo es um Dinge geht, die kaum vorstellbar sind, dass wirklich jede einzelne Aussage durch gute Quellen belegt ist. Ja. Was sind das für Quellen? Zum einen sind es die, es ist die Fachliteratur von Therapeuten, die seit rund 30 Jahren existiert, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Ich werfe jetzt mal ein paar Namen von Autoren in den Raum, kann jeder diese Bücher finden, bei Amazon auch. Also beispielsweise die eben erwähnte Brigitte Hahn hat Bücher rausgegeben, ist selber aber keine Psychologin, sie ist Sektenberatungsstellen, hat da gearbeitet. Dann Michaela Huber war die erste, die ein Buch über Persönlichkeitsspaltung rausgegeben hat und diese virtuelle Gewalt auch dort geschildert hat. Claudia Fliss, Claudia Igne sind Namen. Dann diese Memoiren von Wendy Hoffmann. Eine sehr wichtige Autorin ist Dr. Alison Miller, weil die auch diese MK-Ultra-Programmierungen beschreibt. Dr. Randy Noblitt hat über Ritual Abuse geschrieben. Also man muss eigentlich nur das Stichwort entweder rituelle Gewalt oder Ritual Abuse mal auf der deutschen oder amerikanischen Amazon-Seite eingeben. Da kommt man auf einige Fachliteratur zu dem Thema. Mhm. Dann die zweite Quelle sind Datenerhebungen. Also beispielsweise hat ein Zusammenschluss von Therapeuten 2007 unter dem Namen Arbeitskreis Rituelle Gewalt mal Therapeuten angeschrieben, und zwar Vertragstherapeuten, also Therapeuten, die mit der Kassenärztlichen Vereinigung irgendwie einen Vertrag haben, haben den Fragebögen geschickt und fragen, wie hattet ihr bei euch schon mal Fälle von ritueller Gewalt, was wurde da so berichtet? Hm. Und allein, und das ist nochmal wichtig, um sich das Ausmaß vor Augen zu führen, allein für Saarland, Rheinland-Pfalz, Ruhrgebiet und bundesweite Beratungseinrichtungen kamen dort 102 als glaubwürdig eingestufte Fälle von ritueller Gewalt zurück. Ja, für dieses kleine Gebiet der Bundesrepublik. Das heißt, wenn man das hochrechnen würde auf die ganze BRD, plus dann noch die Dunkelziffer hochrechnen würde, sind wir bei vielen hundert Fällen allein in Deutschland, wo es um rituelle Gewalt geht. Dann gibt es eine Extreme Abuse Survey von 2007, wo man online abgefragt hat, einmal potenzielle Betroffene, aber ein Teil hat sich auch speziell an Therapeuten berichtet. Da waren ganz viele sehr, sehr detaillierte Fragen, auch zu Josef Mengele, auch zu diesen Alpha-Beta-Delta-Programmierungen, wobei man sagen muss, das ist Gehirnwellenprogrammierung. Das heißt, da werden Anteile geschaffen auf einem bestimmten Gehirnwellenbereich. Also wir wissen, die Gehirnwellen schwanken von der Frequenz. Da gibt es den Alpha-Bereich, Delta-Bereich, Beta-Bereich und so weiter. Und diese Kinder werden so konditioniert, dass ein Anteil geschaffen wird, der sich in diesem speziellen, in dieser speziellen Frequenz quasi halten muss, durch Folter, die da zum Einsatz kommt. Das ist eine andere Quelle, wobei interessant ist, jetzt im Anschluss an diese Propaganda, jetzt auf einmal aufgefallen ist, dass diese Studien von Extreme Abuse Survey, diese Daten vom Netz genommen worden sind. Die Seite gibt es noch, aber die PDFs kann man nicht mehr ziehen. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber es ist auffällig, weil das ja sicher 10 Jahre online war und jetzt auf einmal, wo durch die Medien diese Propaganda kommt, ist es nicht mehr abrufbar.
Meinst du mit der Propaganda, dieses ganze
Satanic Panic? False Memory, genau. Dann andere Quelle, auch ganz, ganz wichtig, hatte ich schon erwähnt, UKASK, diese unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch, kann man im Internet auf die Seite gehen. Da gibt es Studien zum Thema rituelle Gewalt, die diese Persönlichkeitsspaltung thematisieren, die dort auch sagen, die Täter müssen über diese gezielte Aufspaltung Bescheid wissen und das anwenden können. Es wurden viele Betroffene angehört. Da sind auch Aussagen, die dann auch in der FAZ genannt worden sind, dazu, dass diese Täter oft aus sehr einflussreichen Kreisen kommen. Das ist eine weitere Quelle. Dann Dokus, einige wenige. Aktuell gibt es da nicht mehr viel Höllenleben. Dann gibt es aber zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal von Zeit Online eine Doku, Wir sind die Nickies, von einer Betroffenen, ich meine sogar die aus Höllenleben, die da auch mit Therapeuten und so gezeigt wird, wo es auch diese Wechsel gibt von Persönlichkeitsspaltung. Das ist jetzt mal so eine kleine Auswahl an Quellen. Ich gucke gerade noch mal, ich kann es ja gerade mal so zeigen.
Du hast es ja in deinem Buch dann.
Ja, da sind ja alle Quellen genannt.
Da hast du deine Quellenverweise.
Also allein hier, wenn ich mal so nur so durchblätter, das sind jetzt hier alles Quellen.
Also ich wollte auch sagen, man stößt sehr, sehr immer wieder auch in den normalen Medien, jetzt ganz viel wird geleakt. Auf Arte gibt es einen Bericht über Ritualmissbrauch. Und ja, ich finde dann auch, gerade wenn es in den Mainstream-Medien ist, weiß man eigentlich, dass es offiziell ist. Und ich denke mir, das wird ähnlich wie bei den kirchlichen Missbrauch, ganz viel dann nachhinein die massigen Zahlen noch hochkommen, fürchte
ich. Also ich würde mal sagen, Marcel, zeig mal noch mal ganz kurz natürlich in die Kamera, für die Leute, die auch selbst überprüfen wollen, was deine Quellen sind und worum es dort geht und so weiter, die sollen einfach jetzt dieses Buch geben das ruhig zurück, von dort vorne sieht man es nicht so gut. Ja, sollen Sie das hier bestellen? Wo bekommen Sie das denn her?
Das kann man über Amazon beziehen. Es wird es auch bald auf Englisch geben, weil mir natürlich auch wichtig ist, diese Informationen weltweit zu verbreiten, auch mit anderen Forschern und Betroffenen weltweit in Kontakt zu kommen. Beispielsweise, ich hatte vorhin diesen Report of Utah State Task Force on Ritual Abuse
erwähnt. Ganz ruhig, weil sonst sieht man dich nicht.
Ja, genau. Und da hatte mich jetzt letzte Woche ein junger oder ein Mann angeschrieben, ich weiß gar nicht, wie alt er genau ist, der sagte, als Kind sei er in Utah bei einem Ritual beteiligt gewesen, wo ich meine, von einer Freundin irgendwie der Bruder ums Leben kam und fragte mich, ob ich ihm da irgendwie weiterhelfen kann in seinen Recherchen. Und da konnte ich ihm zufälligerweise genau diesen Taskforce-Report dazu schicken von 92, dürfte wahrscheinlich sogar ungefähr der Zeitraum sein, wo ihm das passiert ist. Also insofern ist es auch wichtig, dass man weltweit, gerade in englischsprachigen Ländern, diese Informationen untereinander austauscht und bekannt macht.
Ganz kurz, gibt es irgendwas außer Amazon? Weil natürlich, es gibt viele Leute, die sagen, ey, weißt du was, ich habe jetzt keinen Bock, Bezos noch reicher zu machen.
Ja.
Kann man das auch direkt von dir bekommen, ohne Mittelsmann, dass du auch direkt die Kohle bekommst?
Ja, also leider im Moment nicht. Ich hatte das beim ersten Buch eine Zeit lang gemacht, aber dann gemerkt, das wird zu umständlich, auch mit Steuererklärung und allem. Und so viele Bücher waren es dann doch nicht, die ich dann direkt verschickt habe. Aber ich verstehe natürlich absolut diesen Ansatz. Und man muss sagen, egal wie man jetzt Amazon sieht und was dahinter steckt, es macht natürlich Sinn, ein System auch sozusagen gegen sich selbst auszunutzen. Und es gibt keine andere Möglichkeit, wie ich so einfach weltweit diese Informationen verbreiten kann. Ja, ich sehe es ja, meine Bücher werden nicht viele, aber in allen möglichen Ländern dann von Interessierten abgerufen.
Auf wie viele Sprachen gibt es denn im Buch, dann frage ich mal.
Leider bislang das erste auf Englisch nur noch, aber gut, mit Englisch erreicht man trotzdem nach wie vor die meisten.
Also in Deutsch und Englisch.
Deutsch und Englisch, genau, ja. Und ich hatte das Buch jetzt auch noch aus dem zweiten Grund vorgeholt. Ich wollte noch was anderes zeigen, nämlich zum Thema, ich hatte eben behauptet, ich könnte quasi beweisen, dass es diese Untergrundanlage in Texas, wo Katie Grove sagt, quasi jede Nacht hingebracht worden zu sein, tatsächlich gibt. Da müssen wir einen kleinen Schwenk nochmal machen. Ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben, nämlich das Thema Remote Viewing nochmal ganz knapp ansprechen. Remote Viewing ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil er nachweisbar zeigt, unser Weltbild geht viel weiter, als wir denken. Es geht darum, die CIA, sind wir wieder bei der CIA, hat in den 70er Jahren ein Programm entwickelt, um quasi das, was wir als Wahrsagen oder Hellsehen bezeichnen, in einem kontrollierten Prozess anwenden zu können durch ihre eigenen Mitarbeiter oder Soldaten, um auf diese Weise an Informationen zu kommen. Also einfaches Beispiel, man will wissen, ob an einer bestimmten Stelle in Russland unterirdisch es dort eine bestimmte Produktionsanlage gibt und was da hergestellt wird. Mit Satelliten hat man keinen Zugriff, man hat keine Agenten, die da vor Ort sind. Aber, so war die Vorstellung, man könnte sich vielleicht mit medial begabten Menschen dort einloggen quasi und irgendwie an die Informationen rankommen. Das klingt erstmal sehr spooky.
Das ist jetzt erstmal Astralreisen, Out-of-Body-Experiences. Das ist so, was wir, Grüße an Massaker, mein Bruder Murat, der behauptet, er kann das, er will mir beibringen, wie das geht.
Er kann.
Ja, so, es gibt sogar einen Film davon vom amerikanischen Militär mit George Clooney in der Hauptrolle, der heißt Staring at Goats, genau, glaube ich. Ne? Die Männer, die auf Ziegen starren.
Ja, genau, das, da geht es darum.
Ist natürlich so völlig unglaubwürdig jetzt erstmal, wenn man das erstmal hört. Genau. Aber alles, was wir hier gerade besprochen haben, glaube ich, war im ersten Augenblick für alle unglaubwürdig. Marcel, du hast da ein wunderbares Buch geschrieben, von dem ich ausgehe, was ich mir jetzt natürlich erstmal auch im Detail reinziehen werden muss.
Schieb schon mal rüber.
Jawohl, vielen Dank auf jeden Fall. Und wenn ihr auch dann irgendwann mal hoffentlich stolze Besitzer dieses Buches sein wollt, dann geht ihr halt auch auf Amazon rauf, wo ich auch sagen muss, ich gebe dir auf jeden Fall recht. Ich habe auch vor kurzem widerwillig von Amazon, wie auch immer, habe ich dann auch ein, zwei Bücher bestellt, die ich aber tatsächlich wirklich einfach nirgendwo anders gefunden habe. Das muss man auch dazu sagen. Aber das sind auch tatsächlich Bücher, die sehr, sehr anti-System sind. Also die sind nötig, um das Große und Ganze zu erkennen. Und wenn ich das dann irgendwie nur dort bekomme, dann habe ich einfach nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich habe es gar nicht oder ich bestelle es halt von dort.
Ja.
Und in dem Augenblick, wenn solche wichtigen und auch spannenden Themen, wie hier in Marcels Buch beschrieben, dann dort erhältlich sind, dann tut euch selber den Gefallen und besorgt euch das. Was ist der Preispunkt gerade? Was kostet das Ding?
19,90
kostet 19,90 geht voll klar auf jeden Fall. Hast ja eine Menge Seiten hier. Wie viel sind das insgesamt? 250.
Naja. Lass Belasch ein Hörbuch draus machen. Er hat die Radiostimme wieder.
Gerne.
Läuft doch immer geil, auf jeden Fall. Wir haben heute echt eine Menge durch. Und ich bin super überzeugt davon, dass wir nochmal mindestens genau die lange Laufzeit nochmal da ranhängen könnten. Und da würde genauso viel interessanter Scheiß bei rumkommen, Marcel. Machen wir das doch einfach mal so. Wir bedanken uns jetzt erstmal so informativ gesehen für dein Erscheinen und für alles, was du mit uns heute geteilt hast. Und einigen uns darauf, dass wir uns vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein paar Monate oder so wiedersehen. Und reden wir dann aber nur noch über UFOs. Genau. Das ist ja auch so mal so ein Thema für dich, habe ich ja gesehen. Ne?
Ja,
so außerirdische UFOs.
Es ist ja auch so ein Thema, außerirdische war, und das ist interessant, nur mal ganz kurz, weil oft ja versucht wird, über das Thema mich zu diskreditieren. Ja. Es war 70 Jahre ein Tabu. Seit Dezember 2017 ist das Thema UFOs absolut Mainstream. Vor kurzem ist wieder der zweite Pentagon-Bericht erschienen, dass UFOs existieren, was noch nicht in der offiziellen Version heißt, was steckt dahinter, aber dass es UFOs gibt, ist mittlerweile eindeutig, und das findet man überall, ob bei Spiegel oder New York Times, Washington Post, es ist Mainstream.
Ganz altes Thema, auch mit den Vriels und Haunebus und so weiter. Was es jetzt ist und wer die bedient oder wo die herkommen, ist ja nochmal eine Frage für sich. Aber ein UFO ist einfach nur erstmal ein rundes Flugobjekt, was anscheinend eine Technologie beinhaltet, die wir jetzt erstmal wir Normalen, die in der Schule sitzen, nicht erklären können. Ja?
Nicht nur wir, auch Pentagon nicht. Ja, zum Beispiel. Wie gesagt,
wer weiß, aber vielleicht wissen das einige im Pentagon.
Ja, ja.
Aber das ist nochmal.
Genau. Ich habe auch eine Verschwörungstheorie über flache Weiber.
Und was ist eigentlich mit, kennst du dich auch mit zum Beispiel archäologischen Funden und so weiter so ein bisschen aus? Hast du dich mal damit beschäftigt, ob das jetzt zum Beispiel Skelette von Riesenmenschen sind oder was weiß ich nicht was? Wie tief bist du in dem Kram drin?
Ich bin nur tiefer eingestiegen im Kontext der rituellen Gewalt, was so die Maya-Kultur anbelangt, bis hin zu Keilschrifttafeln, weil eben auch gerade in der Maya-Kultur sehr gut belegt ist, welchen hohen Stellenwert zumindest gegen Ende dann auch bei den Azteken diese Opferpraxis hatte. Da sind zum Teil Zehntausende, kann man sich kaum vorstellen, zur Einweihung eines einzelnen Tempels dann geopfert worden.
Alter Falter, 10.000. Damals auch noch. Also heute das Äquivalent zu vielleicht 100.000, wenn man sich die Weltbevölkerung mal so reinzieht.
Du hast es eben erwähnt, in Indien sind Opferungen heute immer noch nachweisbar.
Ja, aber ich finde, also auch ich, der nicht mit der Materie nicht viel beschäftigt hat, verstehe gar nicht, dass das so viele Leute anzweifeln, weil einfach dieses Opfer
Opferbräuche, die gibt es in der Menschheit, fällt mir bei jeder Kultur eigentlich ein. Ne?
Ja, alles alter Kaffee, kalter Kaffee. Ja. Aber ich würde mal behaupten, wir haben viel, viel interessanten Scheiß jetzt erstmal für die Leute da draußen gelassen. Der Rest ist Eigenrecherche. Ja? Niemand sagt, stimmt zu, niemand sagt, stimmt dagegen. Das ist jetzt quasi so eure Reise, in die ihr euch begeben wollt. Wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr euch mit Marcells Literatur natürlich auseinandersetzen. Mal abgesehen davon ist der Herr auch auf YouTube zu finden mit gewissen Vorträgen, Streams und so weiter. Auch mit dem Gast, den wir heute eigentlich ursprünglich neben dir eingeladen hatten. Das ist Alexander Stier. Der hat nochmal eine ganz andere Perspektive, wo sich viele Sachen, die ihr erzählt, decken, aber trotzdem irgendwie so aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Und jetzt im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, das wird Alex jetzt vielleicht hoffentlich nicht falsch verstehen, ist es ganz gut, dass es so gekommen ist, dass du alleine gekommen bist, weil es ist einfach sehr, sehr viel so. Und wir können von dir jetzt selbst erstmal so diese ganzen Informationen jetzt erstmal so nehmen und die versuchen zu verarbeiten und vielleicht da was daraus zu machen. Und die Befürchtung wäre vielleicht da gewesen, dass nicht jeder den Schein bekommen hätte, den Redeanteil bekommen hätte, der nötig wäre, um seine Perspektive zu zeigen, weil letztendlich seid ihr zwei unterschiedliche Personen mit einem komplett unterschiedlichen Background. Ja. Dementsprechend cool, dass es so irgendwie so gekommen ist. Ja, Glück im Unglück auf der einen Seite, auf der anderen Seite trotzdem auch ein bisschen traurig, dass es nicht geklappt hat. Aber das mit Alex, das holen wir, so Gott will oder Satan will, das holen wir dann demnächst danach. Und sollte das mit Remote Viewing wirklich funktionieren, ja, dann ist es ja der geilste Scheiß überhaupt, dann wird der euer Boy seine Dildo-Sammlung bald wiederfinden. Ja, also von daher.
Absolut. Geil. Ja, und erstmal euch auch nochmal wirklich ein ganz dickes Dankeschön, dass ihr diesem schwierigen Thema, und ich weiß, man macht sich dann immer angreifbar, egal wie gut die Quellen sind, und wir haben hier viele Quellen genannt, die jeder nachprüfen kann, dass ihr dem Thema dann eine Plattform geboten habt.
Sehr, sehr vielen Dank. Ich habe an der Stelle mal wieder eine ganz die typische Frage, die fragt den Homie Carsten Stahl auch immer, der auf eine Art einer ähnlichen Materie ist. Was machst du denn abends? Du musst dich sehr viel damit beschäftigen. Du hast eine Menge Wissen, um dich wieder zu eichen. Also, weil was man konsumiert, sagt B immer, ist man halt auch. Ja. Und ich stelle es mir ganz schlecht. Also, vorhin, so, ich hätte fast den Kopfhörer abgelegt. Mhm. Und was machst du denn da, um dann dich dann wieder zu erden?
Ja, ich sag mal, das alte...
Geht das überhaupt nach so einem Thema?
Das geht. Das alte Mysterium, dass Geist und Körper in einem ausgeglichenen Balance sein müssen. Also jeden zweiten Abend mindestens mal ins Fitnessstudio und viel Sport.
Hat man gesehen.
Ja, ja, sehr gut.
Ja. Ja, top. Der Pump rettet immer, wie immer. Der Pump ist alles, was zählt, sagt Commander.
Also einigen wir uns darauf, Marcel, das war ein geiles Gespräch und wir finden da den Anschluss hoffentlich dann, ja, weil es gibt so viel mit dir zu besprechen. Auf jeden Fall hast du auch nochmal, wie du schon am Anfang erwähnt hattest, auch nochmal so ein bisschen sogar länger Erfahrung mit Hip-Hop und so weiter als wir, als alter Hase, was man dir jetzt vielleicht nicht so direkt ansieht, aber über ganz viel interessanten Scheiß inklusive UFOs dann bei Part 2, wenn Marcel Polter uns wieder besucht. Bis dorthin würde ich mich auch bei dir auf jeden Fall bedanken, dass du den weiten Weg in unsere Richtung halt auch auf dich genommen hast. Und bald könnt ihr auf jeden Fall auch den Kollegen Charles Fleischhauer dann nochmal hier betrachten. Und diese drei Personen, die haben auch immer wieder miteinander irgendwelche Talks gehabt und Livestreams. Das könnt ihr euch gerne auf YouTube reinziehen. Dann könnt ihr euch da nochmal so ein bisschen weiter informieren. Marcel, gibt's noch irgendwas, was du den Leuten mitteilen willst? Gibt's irgendeine Plattform oder so, wo die Leute dich auch persönlich erreichen können, falls sie dich mal was fragen können oder so?
Ja, also ich habe eine Seite, die nennt sich dnwo.de, also www.dnwo.de, dunkle neue Weltordnung, Titel vom ersten Buch. Da kann man mich auch erreichen und stehe da auch für Austausch zur Verfügung, soweit es die Zeit zulässt. Aber mir ist auch wichtig, dass man eben nicht irgendwo abstrakt im Hintergrund sich versteckt, sondern wirklich auch für auch Hilfestellungen oder Auskünfte zur Verfügung stellt.
Also das ehrt dich auf jeden Fall auch sehr, weil du dich sehr, sehr angreifbar machst. Und da gibt es ja den einen oder anderen da draußen, der sich in seiner Anonymität dann versteckt, weil er dann irgendwie bedroht wird wegen Sachen so was musst du dann sagen? Ja, so, also mal im Vergleich dazu, dementsprechend auf jeden Fall Applaus für jeden Einzelnen da draußen, der sein fucking Gesicht zeigt. So. Ja. Das war so auch nochmal ganz wichtig.
Und sei kein Boy.
Das letzte Wort würde ich dann an den Wettermann geben.
Ja, der Wettermann sagt, trotz der dunklen Wolke war es Bombe mit Herrn Polte. Und finde ich auch sehr wichtig, was du machst. Ist eine wichtige Arbeit. Genau, und wir bedanken uns, dass du hier warst, am Tisch, wo nicht gelogen wird.